Jetzt halte ich fest, in dieser Doku spricht der Mann sie an, adressiert er sie und er sagt Angela.
Was?
Ja, Angela, Chantal, Jacqueline, wollen wir noch zu Meckes gehen?
Der Rose.
Willkommen zu Ausnahme der Rose, dem Podcast, der sich seit nunmehr 86 Folgen anschickt, unter Beweis zu stellen, warum Hörspiele das höchste Kulturgut der Menschheit darstellen. Mein Mitstreiter in diesem eigentlich längst gewonnenen Kampf ist er, der Marcel Reich-Ranicki für die Ohren,
Linus Volkmann.
Ich heiße Felix Scharlau und versuche seit Monaten mit einer Petition die Funkfüchse-Folge Die Haschischbande wird entlarvt als Schullektüre durchzudrücken. Nimm das, Bildungsministerium. Heute besprechen wir das Carlsson vom Dach für Nekrophile, den Alf aus der Gruft, die vampirige Vorlage für Bis zum Morgengrauen. Angela Sommer-Bodenburgs Der kleine Vampir verreist.
Anton hob erschrocken den Kopf. Dann erkannte er den kleinen Vampir und öffnete das Fenster.
Hallo, Rüdiger. Ich dachte erst, es sei Tante Dorothee.
Vor Tante Dorothee brauchst du dich heute nicht zu fürchten. Sie ist zu einem Dorfball geflogen.
Zum Tanzen?
Bestimmt nicht. Sie lauert vor dem Lokal, bis die ersten Gäste nach Hause gehen. Und dann stärkt sie sich.
Schönen guten Morgen, Linus. Na, bist du gerade aus deiner Gruft entschlüpft? Eigentlich müsstest du ja jetzt reingehen gerade erst. Wir nehmen ja um 6 Uhr früh auf.
Ja, danke Felix, mir geht es gut. Ich habe ja eh kein Zeitgefühl. Ich fand es sehr lustig, der Alf aus der Gruft hat mir gut gefallen. Ansonsten ist mir ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, als ich nämlich das Skript in letzter Minute von dir reingereicht bekam, hatte ich aus dem Augenwinkel gedacht, wir machen Dacula und nicht der kleine Vampir. Ich habe mich vielleicht ganz falsch vorbereitet. Ich hoffe, das fällt nicht so auf.
Können wir, glaube ich, auch machen, weil gibt's, meine ich, auch als Hörspielreihe, oder?
Im Schloss der Vampire ist kein Vampir so nett zu dir wie Dracula. Ja, aber nein, wir machen Der kleine Vampir, habe ich ja schon kapiert. Das ist ja hier unser Ding. Felix, was machen wir hier aber überhaupt?
Ja, das ist ein Hörspiel-Podcast, bei dem du und dann wiederum ich uns ein Hörspiel raussuchen, über das wir gemeinsam reden. Also der eine zwingt dem anderen immer seinen Willen auf. Und bei den geraden Folgen, so eine wie wir jetzt gerade haben, bin ich das. Und beim nächsten Mal bist du es wieder.
Ach.
Deswegen frotzelst du auch schon gegen meinen Content hier. Aber ich kann direkt sagen, der kleine Vampir ist dir wahrscheinlich auch schon als Marke begegnet. Das ist mir klar. Aber gleichzeitig sicherlich auch schon an dich herangetragen worden in den letzten 5 Jahren dieses Podcasts. Kamen relativ viele Mails zu immer.
Ach, das geht dich gar nichts an, Felix, was ich für Post bekomme.
Gut.
Nein. Auch mir ist dieses Thema nicht fremd, über das wir heute sprechen werden, als kleiner Spoiler schon einmal. Aber ich finde es irgendwie komisch, wenn man gleich, weißt du, so reingeht mit dem Thema der Folge. Das ist wie wenn der Lehrer ins Klassenzimmer kommt und es geht sofort, ne? Musst du Päckchen rechnen oder was man heutzutage da macht. Es ist ja irgendwie schön, wenn erst nochmal so die Stimmung, das Wasser getestet wird. Deshalb würde ich am liebsten wissen, Felix, und bestimmt auch unsere Hörenden, wie geht es dir denn? Wo holen wir dich denn ab an diesem Morgen?
Ihr holt mich ab im absoluten Hochsommer der Gefühle. Nein, Quatsch. Des Sportevents immer noch. Wir sind im Bann immer noch dieser WM, weil wir so früh aufnehmen. Die letzte Aufnahme ist wirklich erst eine Woche her. Also für euch ist alles schon längst vorbei. Spanien ist Weltmeister geworden, wie ich es getippt habe. Oder auch Frankreich. Nee, was hast du getippt? Vorhin hast du es erzählt. Sag doch mal, was du getippt hast.
Ach, ich weiß nicht, ob das noch gut gehen kann. Iran.
Okay, alles klar. Nein, er hat Deutschland getippt, hat er vorhin erzählt. Sehr witzig auch. Genau, und Tour de France hat auch angefangen, aber nicht ein großer Nerd. Habe ich mir das Panini-Album unlängst geholt.
Oha.
Mit so riesigen Aufklebern. Ne? Also viel, viel größer als von dem Fußballalbum. Aber kriegt man ganz schwer.
Ah ja.
Und es gibt nur wenige, mit denen man tauschen kann. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr, weil das so anstrengend ist. Aber sonst mache ich wirklich original gar nichts.
Ja, toll. Ach, du sammelst Panini-Bilder, wer sich's leisten kann. Ja, nicht, dass du wie in der letzten Folge dann wieder sagst, die Leute sollen dir das geben und du klebst es dann auf und sie dürfen dann das Album behalten. Das ist ja dein neues Geschäftsmodell.
Ja. Ja, ja. Da kam übrigens, kann ich jetzt schon mal vorschicken, kam schon Feedback drauf. Also wo ich gerade die WM erwähnt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so eine Art Trump in klein, weißt du? Beim letzten Mal, du erwähnst es, habe ich gesagt, hey, hat jemand Bock, so eine Lego-Koop mit mir zu machen? Ich baue es dir auf, du bezahlst und dann kriegst du es zurück. Und habe dann auch sehr, sehr schlecht, mir beim Abhören nochmal aufgefallen, sehr schlecht über Lego gesprochen. Und dann meldete sich jemand, der bei Lego arbeitet und sagte, ich könne 25% haben. Wo ich erstmal ein bisschen schockiert war, weil ich Angst hatte, da läuft vielleicht eine Klage oder so. Und dann dachte ich aber im nächsten Schritt, hätte ich nicht so schlecht über Lego gesprochen, wie viel Prozent hätte ich denn dann gekriegt? Das ist ja Wahnsinn, wie leicht man hier korrumpiert wird.
Ja, aber ich glaube, du kriegst 25% Nachlass auf die Schadensersatzforderung von Lego, weil du ihre Marke so beschädigst mit deinen Rants. Das kann sein.
Ja, trotzdem vielen Dank. Ja, aber was machst du denn so? Der Sommer ist ja immer noch, ist noch eine Menge übrig. Kann auch viel passieren.
Ja, also ich habe auch so ein bisschen Novelty-Sachen ausprobiert. Und zwar habe ich gekauft ein Iced Matcha Strawberry. Also Felix, ich weiß ja, du hörst ja viel Shirin David, Iced Matcha Latte zu spät beim Pilates. Und da gibt es bei Burger King, gibt es da so Iced Matcha Strawberry. Und da gibt es so Coupons. Da habe ich so ein Couponheft gehabt und dann konnte ich mit einem Coupon das für 1 Euro billiger bekommen und hab's dann Quitty Seeds, meinem Lover, mitgebracht, weil mir ist das nicht geheuer, aber ich habe dann auch mal probiert und ich fand, es schmeckte gar nicht so schlecht. Also es ist irgendwie so sehr fetthaltiges, süßes Zeug. Also es erinnert mich daran, wie wenn man früher dann halt so, hier ist dein Kaba Banane, Kaba Erdbeere und man konnte das dann so trinken. Nur dass man jetzt erwachsen ist und es kostet halt so viel wie eine Dose mit dem Pulver früher. Hast du sowas? Trinkst du Matcha?
Nee, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Aber es ist schön, dass du diese Erfahrung jetzt machst. Das ist für manche da draußen ja auch so ein bisschen boomermäßig, wie wir rüberkommen. Beim letzten Mal, wir haben ja die 3 Senioren gesprochen, da gab es dann online den Gag, ich höre nur 2 Senioren. Da bin ich sehr happy gewesen, weil den Gag habe ich selber schon selbstironisch gemacht. Dann tut mir das nicht mehr so weh. Da war ich nämlich schon schneller gewesen, weißt du? Mhm. Aber da habe ich jetzt auch schon wieder das Gefühl, können wir über sowas in der Form reden oder soll ich es rausschneiden? Sollen wir irgendwie uns die Codes drauf schaffen?
Ja, was darf ich jetzt nicht Iced Matcha Latte so falsch betonen, dass man denkt, so um Himmels Willen hier.
Nee, aber erst 2026 trinken, darum geht's.
Ach so, du meinst, der Boom ist schon wieder um. Ach so, ja, das liegt aber daran, dass du so ein Pacemaker bist des Zeitgeistes, Felix. Auch wenn du vermeintlich älter bist. Das kennst du noch aus deiner Indie-Zeit. Du hörst ja sehr viel Indie-Musik und da war es ja dann immer schon so, dass eine Band nach der ersten Platte war es dann schon wieder uncool oder out. Und dann haben sich die Bands aber erst durchgesetzt. Also, ich weiß noch, wie ich die erste Platte von Wanda und dachte, das ist so toll. Und dann dachte ich, danach ist es over. Und jetzt aber erst spielen sie ja in den Stadien, Arenen. Also ne, nicht, dass das jetzt so eine Prophezeiung gewesen wäre, bei Amore Wanda zu entdecken. Aber du weißt, was ich meine. Also ich will sagen, Matcha, da geht noch was. Bevor es Dieter Haller vorne trinkt, gibt es noch ein paar Stationen dazwischen. Und ich bin die Erste.
Sehr gut, sehr gut. Das freut mich.
Also ich habe ja, wie gesagt, sehr spät dein Skript bekommen für Der kleine Vampir. Und für die das natürlich nicht wissen, weil sie nicht in dem Privileg sind von Felix oder von mir immer diese Skripte zu diesen Folgen zu erhalten, da schreiben wir am Anfang immer auch was drauf, was wir gar nicht erzählen, sondern nur damit der andere einen Überblick hat über die jeweilige Serie, ne, von wann und wer hat das gemacht und worauf sollte man achten. Und das könnte man ja heutzutage auch von ChatGPT. Du könntest ja dann fragen, so schreib das mal zusammen und man erkennt es auch an der Art, wie dann gesprochen wird und an den Gedankenstrichen. Und ich sehe, dass du das noch händisch irgendwie wild, willenlos irgendwie so zusammenkopierst aus dem Internet. Und das, Felix, weiß ich wirklich zu schätzen. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich kriege das von ChatGPT vorgelegt, dann wäre ich richtig deprimiert.
Ist nicht so, als würde ich die KI ablehnen, aber sie macht mir unglaubliche Angst durch die Randomness, in der sie einem richtige, unglaublich schwierig zu recherchierende, richtige Informationen sauber übermittelt und wie sie bei ganz anderen einfachen Informationen plötzlich totale Fehler macht. Mhm. Also du musst alles doch immer überprüfen ständig und das macht mir so Angst. Also wenn ich einmal 10-mal das Gefühl hätte, geil, abgeliefert, dann würde ich nur noch KI nutzen, habe ich das Gefühl. Aber da ist so viel Falsches dabei. Und witzigerweise gerade bei diesen Bereichen, die wir hier haben, mit Hörspielserien, wenn du dann da eingibst, dann wie viele Hörspielserien gab es zum kleinen Vampir? Neulich hatte ich auch mal so eine Anfrage, die war recht banal, das hat die KI schon nicht hingekriegt. Mhm. Weil das nämlich nicht so gut bei Wikipedia bei irgendwas stand und so und dann hat die schon, ist sie durchgedreht und hat da irgendeinen Quatsch behauptet.
Ja, habe ich letztens auch wieder gesehen mit Schrecken, aber gut, so viel Wertkonservativismus muss man uns zugestehen, denn es ist ja nicht so, als würde uns die Moderne, die wir jetzt erleben in den 20ern, nicht auch ins Unglück stürzen können. Und da treten wir ein bisschen auf die Bremse, ohne zu uncool zu sein, denn wir trinken ja auch Matcha Latte, also beziehungsweise ich bring dir dann mal einen mit und dann haben wir beides.
Ja, aber freut euch auf jeden Fall auch wieder über diese Folge, weil sie klingt so fein in euren Ohren, denn sie wurde mit KI gemastert. Das finde ich aber ehrlich gesagt, da habe ich mit dem Tontechniker mal gesprochen, der hat gesagt, das ist totaler Wahnsinn, wie viel Aufwand es bedeutet, händisch, so wie früher, dass da jemand sitzt und einen einstündigen Podcast händisch Kompressor einstellt, Limiter, natürlich kannst du das alles machen und irgendwie halbautomatisiert schon, aber die KI liest das ein und macht das wirklich ziemlich perfekt in, weiß ich nicht, 2 Minuten und du machst dir nebenher ein Toastbrot. Also schon toll. Das finde ich klasse.
Wir machen das ja bei dem Anbieter Auphonic, das ist so eine Gratis-Version, also zumindest das mache ich so. Du doch auch, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Und da muss man aber aufpassen, dass man nicht macht, Achtung, Störgeräusche entfernen. Wenn man den Haken nicht wegnimmt, dann sind immer die Klacken von dem Kassettengerät, die du ja drinnen hast, da immer, ist das weg dann. Und dann fehlt das halt. Ist einfach leer.
Da sieht man mal wieder, die KI zu dumm. Das menschliche Dasein in seiner Gänze zu erfassen. Ist ein wohliges Kassettenklacken wird da als Fehler aufbereitet. Naja, egal.
Ach Felix, es klingt schon so, als würdest du mich aus dem Geplänkel rausleiten. Dabei möchte ich doch noch so viel mit dir klären und erzählen. Ich würde nämlich gerne dieses Jahr nochmal in den Sommerurlaub fahren. Und zwar habe ich aber keine Ahnung, wo und wie. Weißt du, letztes Jahr war ich schon nicht im Urlaub gewesen und irgendwie, ja, nicht, dass mir Urlaub so wichtig wäre, aber es fällt dann halt so auf, wenn man nicht mehr aus dem Hamsterrad, dem sogenannten, rauskommt. Und dann habe ich mich erinnert, dass es ja die Möglichkeit von Last-Minute-Trips gibt. Aber Last-Minute ist ja auch schon so eine Marke, seit Ewigkeiten auch. Du gehst ich bin früher schon ins Reisebüro gegangen und da hast du dann Last-Minute-Sachen gebucht im Januar für einen Urlaub im, im Sommer. Und weil eben Last Minute dann so eine Marke ist, die einem das Gefühl gibt, oh, jetzt habe ich hier noch was gespart. Aber es gibt ja auch sowas wie Last Second Reisen, dass man tatsächlich zum Flughafen geht und dann irgendwie da irgendwelche übrig gebliebenen Reisen abstaubt. Hast du sowas schon mal gemacht? Was würdest du mir empfehlen, wie man irgendwie wegkommt, ohne jetzt groß was zu planen in 10 Tagen?
Achtung. Da würde ich die KI befragen.
Jetzt reicht's.
Nee, würde ich wirklich machen, weil bei Reisen ist die ganz gut und ich wüsste es einfach auch nicht, wie da der normale Ablauf ist. Genau dieses Ding habe ich nämlich noch nie gemacht, mit zum Flughafen, mit Koffern und dann da irgendwo in so Reisebüros, falls die da noch gibt, sich hinstellen. Vielleicht läuft das noch so, vielleicht läuft das aber auch ganz anders, das weiß ich nicht genau. Würde das an deiner Stelle mal recherchieren und dann einfach machen, ist ja auch ein bisschen spannend. Plus, dein Gejammer in Bezug auf Reisen kann ich mir nicht anhören, denn ich bin auf Schulferien abonniert. Ich muss immer dann in Urlaub fahren, wenn es so am aller teuersten ist. Du kannst ja schön 3 Tage danach, ne, wo es nur die Hälfte kostet.
Ja gut, du machst.
Ich musste doch gar nicht Last Minute machen.
Ja, ich möchte jetzt halt, ja, es ist halt jetzt Last Minute. Also du machst jetzt wieder 6 Wochen Mauritius, ne, in den Schulferien und ich soll darunter leiden.
Ach so, du fährst während der Schulferien jetzt in Urlaub.
Ich weiß ja nicht, ich habe ja keine Kinder. Für mich ist ja alles gleichzeitig Arbeitszeit und Ferienzeit. Ich wundere mich nur, wenn weniger Kinder auf meinem Spazierweg sind morgens. Dann denke ich, die Schulen sind geschlossen oder ist ihnen was passiert.
Ja, auch das würde ich mal bei einer KI reintippen. Wann sind Schulferien? Also so als groben Rahmen kann ich dir sagen, wenn du noch warten kannst, würde ich im September in Urlaub fahren.
Mhm. Gut, also das war meine Recherche bei Felix statt der KI.
Ja.
Immer noch besser.
Gern geschehen.
Ja.
Kann ich dir noch 10 weitere Urlaubstipps in einem PDF ausdrucken?
Ja, und wo fahrt ihr denn hin? Weißt du schon was?
Ich bin auf Malle.
Ach, wirklich?
Ja, total stumpf. Aber ich mag das da ganz gerne. Das schöne Hinterland. Nein, es gibt's ja wirklich. Also das schöne Hinterland.
Ja, selbstverständlich.
Das ist keine Behauptung. Das ist kein Chiffre für irgendwie, keine Ahnung, Ballermann, sondern das gibt's wirklich.
Ja, ich weiß, es ist ja wie wenn du immer sagst, ich lese den Playboy wegen der guten Artikel. Ich fahre nach Mallorca wegen dem schönen Hinterland. So kenne ich dich.
Hab aber natürlich Furcht, dass es da knackige 45 Grad hatte. Naja, mal gucken.
Ach, schönen Urlaub, Felix. Dann haben wir es ja auch für dieses Mal wieder geschafft.
Ja.
Schaltet auch beim nächsten Mal ein.
Nee. Ich habe Post bekommen. Ich lese mal eben vor, von Tamara, kam auch irgendwie gestern oder so erst. Hallo Felix, hallo Linus. Die neue Folge ist wie immer sehr gut. Ich habe durch Olli Schulz euren Podcast entdeckt und ihn schon zum dritten Mal komplett durchgehört. Klingt so, als würde sie den kennen, aber wahrscheinlich hat er das erwähnt im Podcast oder als er bei uns war. Ich weiß nicht genau, was sie meint. Da mir zu Superpunk kein Hörspiel einfällt, tippe ich auf Karius und Baktus. Damit bezieht sie sich darauf, dass ich so genial beim letzten Mal, hast du mich doch auf den kleinen Vampir angesprochen, dass jemand das wollte. Und da habe ich so getan, als würde ich es nicht kennen.
Stimmt.
Ja, absolut, wirklich brillant geschauspielert. Da saß ich hier nämlich schon längst dran. Also ich will nicht sagen, ich habe angefangen mit dem Skript, aber es gab bereits den Plan. Das hat damit nämlich nichts zu tun. Und dann sagte ich nämlich am Schluss so, als Tipp könne ich geben auf die heutige Folge neue Zähne für meinen Linus und mich. Das ist ein abgewandeltes Zitat von Superpunk. Deswegen erwähnt sie das. Neue Zähne für meinen Bruder und mich. Falls ich richtig liege, könnt ihr vielleicht klären, was mir das Lied mit dem Frosch damals sagen wollte. Liebe Grüße aus der Nähe von Stuttgart, Tamara. Das Lied mit dem Frosch ist aus Karius und Baktus. Und da wollte ich mal ganz kurz reinwerfen, weil das ist vielleicht noch stärker als der kleine Vampir. Ein Hörspiel, das ständig verlangt wird. Karius und Baktus. Und ich habe überhaupt keinen Eintrag, außer absolute Grundablehnung. Ich weiß nicht warum, aber alles, was mir die Leute dazu schreiben, denke ich mir, auf gar keinen Fall möchte ich damit was zu tun haben. Das Lied mit dem Frosch, ich weiß nicht, macht das was mit dir? Ist das irgendwie so ein kollektives Trauma, wo ich dann, vielleicht bin ich nur neidisch, dass ich nicht dabei war?
Ja, vielleicht ist es einfach so eine grundlegende Ablehnung bei dir gegen Zahnpflege. Darum geht es ja bei dieser Sendung. Ja, ich weiß, ich kann mich halt erinnern, in der Grundschule wurde nochmal, glaube ich, auf dem Dia-Projektor wurde irgendwas von Karius und Baktus aufgeführt mit so Stop-Motion-Technik, wie so ein Godzilla-Film. Und das habe ich auch sehr gruselig in Erinnerung. Ja, vielleicht könnten wir es wirklich irgendwann mal machen. Ich meine, mir hätte auch mal jemand eine Kassette geschickt, aber die war so ein bisschen klebrig, die habe ich nicht angefasst seitdem. Also ich hätte eventuell irgendwo eine Kassette. Die können wir uns dann teilen, Felix. Ich schick dir die Hälfte vom Band.
Du meinst, da ist schon so Zahnpasta-Saft runtergelaufen.
Das war wahrscheinlich so 3 Wochen in so einer zu verschenken Kiste an so einer Ecke, wo die Hunde immer langlaufen.
Sehr gut. Ansonsten, kleiner Trigger für mich, liebe Grüße aus der Nähe von Stuttgart. Da denke ich natürlich sofort, Tamara wohnt bei meiner Mutter im Haus, so im ersten OG, weißt du? Denke ich so, ach, wir müssen uns doch eigentlich kennen. Dabei ist Stuttgart, falls jemand schon mal da war, ist gar nicht so eine kleine Stadt mit gar nicht so einem kleinen Umland. Aber das meine privaten Gedanken müssen bei mir bleiben, glaube ich. Hast du denn auch irgendwie Post bekommen?
Ja, Felix, ich lese sie dir deshalb auch gleich mal vor. Lieber Linus, lieber Felix, ich bin und bleibe ein Fan der ersten Stunde. Euren Podcast habe ich schon in informellen Gesprächen meines Lehrerkollegiums zur persönlichen Unterhaltung, aber auch als Inspiration zur Unterrichtsgestaltung empfohlen. Anbei würde ich gern auch ein Hörspiel vorschlagen, in Klammern, ohne Felix zu bedrängen. Die Leute wissen, dass du am Limit bist. Ist doch gut.
Sehr gut. Ja.
Nämlich den Larifari-Mogelzahn von Janosch. Schon wieder was mit Zahn. Zuletzt verwendete ich es im Unterricht als Aufhänger rund ums Thema Lügen. Ich musste es dafür sehr oft hören, herrlich. Ich war völlig drüber. Vielleicht ist es auch etwas für euch. Herzliche Grüße, Anna. Was sagst du dazu? Ist das auch wieder so ein Zahn, den du nicht willst?
Ausnahme der Rose als Unterrichtsstoff. Müssten wir ein Buch machen. Das ist ja der Traum jeder Autorin und jedes Autors, ist natürlich, ein Buch zu schreiben. Hier sind wir ja vielleicht auch schon beim Thema bei Angela Sommer-Bodenburg. Nämlich ein Buch, das dann irgendwann mal so Kurzschullektüre ist. Muss gar nicht jetzt 15 Jahre sein oder 100 oder 300. Aber so 4 gute Jahre Schullektüre in, sagen wir mal, einem bevölkerungsreichen Bundesland NRW, und alle Kinder müssen sich das dann kaufen. 5. Klasse Schullektüre und du jeden Monat katschigen, katschigen, katschigen. Nicht schlecht.
Genau, Jens Spahn schickt so eine Depesche raus, dass alle Schulen sich jetzt das Buch zulegen müssen, und dann gucken wir mal, also wer hier es nirgendwo hingebracht hat. Außerdem hätten wir dann so nachwachsende LeserInnen.
Auf jeden Fall. Ansonsten Larifari Mogelzahn von Janosch, da denke ich auch sofort, das ist ausgedacht. Das ist so, irgendwer will uns verarschen, weißt du, dass wir das hier alles vorlesen. So, ist hier jemand, der Reinsch heißt und so weiter, ne? Werden sich schon so Hörspieltitel ausgedacht.
Nein, das stimmt bestimmt nicht. Also Anna, auch darauf haben wir ein Auge. Felix, wie sieht's aus? Wie machen wir weiter?
Ich würde weitermachen, indem ich mal ganz dezent noch darauf hinweise, man kann uns Sterne geben bei Spotify, dieser nicht, oder doch, ich vergesse es immer, ehrlich gesagt. Empfehlt uns weiter, schreibt uns, wenn ihr Probleme habt oder Wünsche oder einfach mal Hallo sagen wollt, an ausnahmederose@gmx.de, und an die gleiche Adresse könnt ihr uns auch etwas Geld via PayPal zukommen lassen, wenn ihr mögt, wie es zum Beispiel Tobias, Norman, Philipp, Nicole, Hendrik und noch eine Nicole getan haben. Vielen Dank dafür.
Ja, ganz großartig. Dann können wir ja mal in den kleinen Vampir eintauchen.
Sieh her, es geht ganz einfach.
Der kleine Vampir nahm den Sarg und stellte ihn scheinbar mühelos auf die Gepäckablage.
Oh, aber sonst tust du immer so schwach.
Ja, es hängt eben davon ab, ob ich vorher etwas zu mir genommen habe oder nicht.
Dann hast du heute schon gegessen?
Allerdings. Oder wäre es dir lieber gewesen, wenn ich hier im Zug...
Nein, nein.
Der kleine Vampir verreist. Von Angela Sommer-Bodenburg. Ich möchte direkt darauf hinweisen, wo man das Hörspiel hören kann, weil sonst vergesse ich es nämlich. Das wäre schade. Es gibt mehrere Hörspielversionen von den Büchern von Angela Sommer-Bodenburg, und keine davon kann man im Streaming hören. Es gibt, glaube ich, ein Einzelhörspiel zu einem Kinofilm, das gibt es, aber die Sachen hier, die gibt es alle auf YouTube.
Aber es gibt ja mehrere Versionen auch von Der kleine Vampir verreist. Kannst du uns da nochmal einen Hinweis geben, über was wir jetzt gerade sprechen?
Ich wollte eigentlich die Urfassung nehmen. Das ist eine Hörspielreihe, die ist, glaube ich, insgesamt 6-teilig oder 4-teilig, das bin ich mir gar nicht ganz sicher, von Anfang der 80er, wo Peter Lustig, bekannt aus Löwenzahn und so weiter, der Erzähler ist. Wir hier haben aber die spätere Version, wo Hans Pätsch der Erzähler ist. Also das ist relativ auffällig, dann findet ihr auch bei YouTube das Richtige, denn es fängt ohne Musik an und man hört sofort die Stimme von Hans Pätsch, und da wisst ihr, ihr seid an der richtigen Stelle. Ansonsten, was ist das für eine Serie? Die meisten können es kennen, denke ich mal, oder schon mal gehört haben. Es basiert auf einer immens erfolgreichen Kinderbuchreihe von eben Angela Sommer-Bodenburg. Das war oder ist, sie lebt immer noch, eine Autorin aus Norddeutschland, die, glaube ich, aber jetzt in den USA lebt, schon seit längerem. Das Interessante ist, sie war Lehrerin, auch in Schleswig-Holstein, wo auch dieses Hörspiel, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, teilweise auch spielt. Also da merkt man schon, gibt es so Anlehnungen, so lokale. Und sie hat diese Buchreihe Der kleine Vampir ab 1979 veröffentlicht. Und es wurde irgendwie in 30 Sprachen übersetzt. Es gibt wirklich alles. Es gibt, wie gesagt, mehrere Hörspielfassungen. Es gibt eine relativ neue Hörbuchfassung auch, Musicals, Filme, TV-Serien, mehrere und so weiter. Also da ist eine Menge drin, und es wird auch immer wieder neu aufgelegt. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Emil und die Detektive. Das ist wahrscheinlich sowas, wo du alle 10, 15 Jahre nochmal an das Franchise rangehst und es irgendwie nochmal neu machen kannst. Genau, und die Bücher handeln eben von dem kleinen Vampir, der heißt Rüdiger, der wohnt mit seiner Familie in einer Gruft, und er lernt das Menschenkind Anton Bonsack. Ein sehr schöner Name, ein bisschen wie Biersack, ja, Anton Bonsack kennen und befreundet sich mit dem. Und wir besprechen hier praktisch das dritte Buch. Das ist auch das dritte Hörspiel. Die sind teilweise abgeschlossen so in sich, aber es ist trotzdem eine Fortsetzungsgeschichte. Teilweise sind sie auch nicht abgeschlossen. Unser Hörspiel hier zum Beispiel hat jetzt kein so ein richtiges Ende, sondern geht mit dem nächsten direkt weiter handlungsmäßig. Was dir sicherlich missfallen haben dürfte beim Behandeln. Ah, er nickt schon. Sehr gut. Der Ursprung zu dem kleinen Vampir, da möchte ich jetzt die Quelle gerne mal so ein bisschen herausholen. Aus der Gruft, wollte ich auch schon sagen, weil das ist mir gestern erst aufgefallen, bei YouTube gibt es so eine NDR-Dokumentation, so eine kurze. Da wird Angela Sommer-Bodenburg zu Hause besucht, irgendwann in den 80ern, und sie erzählt, wie das war mit dem kleinen Vampir und wie sich das für sie anfühlt. Das ist ganz funny gemacht, weil es so unglaublich historisch aussieht. Und da erzählt sie eben selber, wie ihr die Idee zum kleinen Vampir kam. Das hören wir uns mal eben an.
Die Kinder hatten bei mir dann lesen, schreiben gelernt. Und dann habe ich gefragt, ja, wie müssten die Bücher sein, die ihr gerne lesen möchtet? Ja, und da hatten sie also sehr genaue Vorstellungen. Die Bücher müssten also unbedingt spannend sein. Und am besten noch so ein bisschen gruselig und lustig. Man müsste auch mal lachen können. Und so habe ich mich hingesetzt und habe begonnen, so eine Figur zu entwickeln.
Ich finde, du hast das so schön für uns alles zusammengefasst, eigentlich alle Punkte schon angeschnitten. Gut, ich konnte mich jetzt nicht dazu äußern, aber eigentlich fühlt sich für mich diese Folge Ausnahme der Rose schon richtig rund an. Also ich würde langsam mal auf das Quiz überleiten wollen. Nein, also ich würde natürlich gerne vorab schicken, also so, überhaupt der kleine Vampir, das ist für mich Kindheit. Ich sitze auf meinem Bett im hellbraunen Frotteeschlafanzug, ne, küsse meine Stofftiere und esse Weinbrandbohnen. Und das ist tatsächlich ein Franchise. Damals war es ja noch keiner, damals war es höchstens eine Reihe, was ich verfolgt habe. Und zwar in Buchform sogar. Und kannte deshalb die ganzen Hörspielversionen nicht, aber die TV-Version, über die wir vielleicht auch noch mal ein Wort verlieren werden, das war mir bekannt. Und die Bücher habe ich wirklich gerne gelesen und habe mich jetzt auch gefragt, warum wir diese Episode, der kleine Vampir verreist. Das ist ja quasi nur so ein Anfang. Also man sieht ja auch schon in der nächsten Folge, der kleine Vampir auf dem Bauernhof, da erfüllt sich das erst. Wir sind ja im Vorspiel gefangen, würde ich fast sagen. Wir machen nicht die Initiationsfolge, wie sich die beiden Kinder kennenlernen, die Ungleichen, sondern wir gehen hier rein in diese Teaser-Folge. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte mir vorstellen, es ist wieder ein subtiler Hinweis von dir, Felix, dass du so ein Mann bist für das Vorspiel. Weißt du, man hat ja immer so das Gefühl, der Felix ist irgendwie gut im Bett möglicherweise und er mag eben Sachen, ne, wo es erst losgeht und ist nicht gleich mittendrin, sondern er nimmt sich Zeit. Deshalb habe ich das Gefühl gehabt, deshalb hast du diese seltsame Episode für uns ausgewählt. Kann das sein?
Genau so ist es. Nee, hier werden die Weichen gelegt. Nein, es ist ganz, ganz anders, weil auch mir geht es ganz genauso. Ich kannte die Hörspiele gar nicht. Ich habe die Bücher sehr, sehr gerne gelesen als Kind. Und auch die Serie geguckt, das ist exakt so wie bei dir. Wir haben übrigens vorher noch nicht drüber gesprochen und uns auch gar nicht abgesprochen oder ähnliches. Es ist einfach so eine kollektive Erfahrung. Die Hörspiele, ich behaupte mal, die erste Hörspielreihe mit Peter Lustig, die war einfach nicht erfolgreich. Deswegen hat man die nicht mitgekriegt. Und die andere, da war ich vielleicht schon nicht mehr dran interessiert, als die kam. Ich weiß es nicht genau, woran das liegt. Oder ich habe sie einfach, vielleicht war auch die nicht erfolgreich. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das nicht wahrgenommen, obwohl ich ja drei Fragezeichen so schon gehört habe. Und ich habe diese Folge ausgewählt wegen des Covers, weil das ist bei der Europa-Version, zumindest dem Re-Release, ist das tatsächlich das Buchcover, das ich damals auch besessen habe. Und das hat in mir, ohne dass ich mich an den Inhalt überhaupt erinnern konnte, relativ nostalgische Gefühle geweckt. Also wie der kleine Vampir da in so einem alten Abteil sitzt, in einem Zug und so die Beine übereinander geschlagen hat. Über ihm ist der Sarg in Geschenkpapier verpackt, damit er so ein bisschen getarnt ist. Und das hat irgendwie emotional was in mir ausgelöst und ich dachte, ach, das ist bestimmt eine gute Folge. Und dann habe ich das dir gesagt, ohne dass ich es mir vorher angehört habe. So banal sind manchmal die Wahrheiten dieses Podcasts. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es da weitergeht. Aber ich kann ja auch einfach sagen, wir machen in 2 Monaten dann den kleinen Vampir auf dem Bauernhof.
Ja, ich muss sagen, diese Erklärung stimmt mich doch etwas milde, weil ich möchte dich ja auch hinter dieser Podcaster-Fratze-Fassade auch persönlich so ein bisschen als Mensch kennenlernen. Und ich finde, da hast du ja ein bisschen aus dem Herzen gesprochen. Und das ist dann durchaus legitim, obwohl natürlich, wenn die sich kennenlernen, das wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen. Aber gut, wir gehen mitten rein, ist ja auch gut, da ist schon die Beziehung zwischen beiden etabliert, zwischen Anton und dem kleinen Vampir. Und die Cover sind ja auch wirklich toll, vielleicht wollen wir mal darüber das noch kurz vorziehen, weil du es ja eben schon angesprochen hast. Das ist ja die Rotfuchs-Reihe gewesen von Rowohlt und da war hinten immer so ein Comic mit diesem Fuchs und das fand ich auch immer ganz toll, also habe ich sehr geliebt, diese Bücher als solche und eben auch gerade wegen dieser letzten Seite. Und ich finde, die Cover sind wirklich wahnsinnig toll. Also in den ersten, für mich natürlich relevanten Folgen, bevor es dann eben sich so aufgefächert hat, das heißt ja dann irgendwann Anton und der kleine Vampir. Und dann verändern sich auch die Cover, indem man auch Anton sieht. Aber auf den ersten Covern sieht man immer nur den kleinen Vampir. Und das ist, finde ich, die perfekte Mischung aus gruselig, aufregend. Und auch irgendwie ist er ja auch cute und hat so einen coolen Look, dieses Gothic-Zeug, was er da immer trägt. Und ja, das ist, deshalb finde ich auch ich bin auch übers Cover schon mal wieder emotional reingekommen. Da habe ich noch gar nichts gehört, da habe ich mich schon gefreut, als ich das wieder gesehen habe.
Ja, geht mir genauso. Der Zeichenstil, ich weiß jetzt nicht, wie die Zeichnerin oder der Zeichner heißt, aber das ist so ein bisschen so schraffiert, aber sehr, sehr konkret. Mhm. Also ist gar nicht so angedeutet, sondern ist sehr detailverliebt und sehr klar irgendwie. Und mir gefällt auch das Gesicht vom kleinen Vampir. Gefällt mir gut. Während daneben, wir haben die alte Version, das ist ja werde ich gleich mal genauer erklären, aber im Original ist das eine Produktion, die Europa nur lizenziert hat. Die ist in Hamburg entstanden, aber in einem ganz anderen Studio von ganz anderen Leuten, als man das da gewohnt ist. Und das, im Original ist das Areola Express und dann wurde es von Europa lizenziert. Und das Urcover sieht völlig anders aus. Da sieht man den kleinen Vampir da stehen. Da hat er diese bayerischen Sachen an, um die es hier gehen wird. Die Lederhose und einen Hut. Und daneben ist Anton, eigentlich müsste es andersrum sein, ne? Oder hat Anton auch so eine wilde Frisur? Oder ist das Anna die Schwester? Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, das sieht lange nicht so gut aus, finde ich.
Genau, also das hat ja auch keinen Hintergrund, das ist ja irgendwie so freigestellte Figuren. Und ich hatte auch gedacht, das ist eher die Schwester, dass man da dann auch zumindest gedacht hat, man bildet Anton nicht ab, hat dann aber irgendwie so 2 sehr wuschelige Vampire da gemalt. Naja, also weiß ich nicht, wenn man eh die Lizenz kauft, dann kann man doch auch irgendwie gucken, dass man da diese Figur kriegt. Aber gut, das waren die 80er.
Soll ich mal den Klappentext vorlesen, damit wir alle hier reinkommen und kleine Vampir, das klingt so kompliziert, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich kann es aber euch erklären.
Das ist eine super Idee. Komm, mach mal.
Ferien auf dem Land? Anton findet die Idee seiner Eltern schrecklich langweilig. Doch dann kann er seinen besten Freund, den kleinen Vampir, dazu überreden, mitzukommen. Während der Zugfahrt kommt Anton allerdings ins Schwitzen. Dabei hätte er sich doch vorstellen können, dass es nicht so einfach ist, mit einem Sarg zu verreisen. Aber warum muss die nette Dame in ihrem Abteil ausgerechnet einen Vortrag über Blutspenden halten?
Oh oh.
Das ist es.
Ja, das Abteil, die nette Dame. Also ich finde, da schwingt schon so ein bisschen diese etwas vergessene Welt mit, die ja auch zum Vampir gehört. Ein Vampir ist ja immer irgendwas Archaisches, was auch nach hinten reicht. Vampire sind ja mitunter ganz alt und das möchte man auch hören. Und das kommt ja hier auch gut rüber. Auch wir gucken ja jetzt 40 Jahre zurück und irgendwie erfüllt sich das für mich in dem Klappentext. Und dass der da verreist mit seinem Sarg, macht ja auch Sinn.
Ja, es ist aber tatsächlich ein bisschen verkürzt dargestellt. Du hast schon recht, man merkt alleine daran, dass es ein Fortsetzungsding ist, dass es eigentlich lange Zeit in dem Hörspiel um was anderes geht als dieses Verreisen. Nämlich davor sind sie ja lange noch in der Gruft, weil Anna ihre Vampirtagsfeier hat. Also sie feiert den Tag, an dem sie zum Vampir wurde. Und da geht's wirklich um ganz andere Sachen. Die eigentliche Reise ist dann immer mal wieder so Thema und am Schluss machen sie sich auch auf den Weg. Aber davor passieren auch andere Dinge. Das ist schon richtig.
Ja, die anderen Dinge sind auch wahnsinnig lästig und kein Wunder, dass man die hier ausgespart hat.
Na gut, wenn du meinst.
Ich sage nur, was alle denken. Also man kann, wer die Kassette hat, kann die erste Seite wegschmeißen. Aber das geht natürlich nicht, ich weiß.
Löschen. Löschen und was Neues draufspielen.
Ja, vom Radio was aufnehmen.
Ja, oder man sagt einfach 20 Minuten lang immer wieder den Namen Angela Sommer-Bodenburg. Ich weiß nicht, ob ich da so ein neurologisches Problem habe, wegen dem ich mal in die Klinik sollte, aber ich lese diesen Namen, der hat mich als Kind schon fasziniert. Ich lese diesen Namen und will immer Angela sagen. Generell, wenn ich den Namen Angela lese, will ich immer Angela sagen. Und ich weiß nicht, warum, weil kein Mensch, das heißt ja auch nicht Angela Merkel. Niemand heißt Angela meines Erachtens, oder? Gibt es Leute, die sich so nennen?
Ach, du weißt ja, es gibt nichts, was es nicht gibt in unserer verrückten Welt, aber du hast schon recht, ne? Die großen Zahlen sprechen für dich.
Mhm. Aber Angela Sommer-Bodenburg, der Name hat ist so eine Art Anti-Musik in meinen Ohren. Da habe ich als Kind immer so Bodensee, hatte ich so im Kopf. Also der ist ja so, ne, der macht ja auch so Räume auf, dann irgendwie Sommerferien und Abenteuer. Und da denkt man immer, das ist so ausgedacht, aber ich glaube, es ist einfach ihr Name.
Ja, ich liebe diesen Namen auch. Und wer den Namen auch liebt, ist ja ihre Tochter. Die kommt ja in dieser seltsamen Doku, die du da ja schon hier eingespielt hast, auch vor. Die sagt ja dann auch so, ja, wenn ich meinen Namen sage, das ist toll, dann, wenn ich den ganz ausspreche, dann wissen die Leute, wer ich bin wie berühmt oder so. Freut sie sich. Aber halt dich fest, ich finde, wenn man eben sagt, so Angela Sommer-Bodenburg, man hört das und ich glaube, das ist schon so ein gewisser Klassismus, den man da selber mitliefert, weil du denkst dann natürlich so, ah, die muss so heißen, Angela, hast du die Klimax für den zweiten Akt schon geplottet? Aber jetzt halte ich fest, in dieser Doku spricht der Mann sie an, adressiert er sie und er sagt Angela. Das ist so diese Vorstellung wie,
was?
Ja, Angela, Chantal, Jacqueline, wollen wir noch zu Meckes gehen oder wollen wir lieber Schappi essen? Also dass man denkt so, Angela, das ist natürlich die Literatin und Angela, das ist irgendwie dann schon so ein bisschen abgeschwächt. Und du musst mal drauf achten, die hat ja diesen seltsamen Hippie-Mann mit dem Bart, das habt ihr jetzt nicht gehört, falls er gesprochen hat in unserem Einspieler. Das ist ja schon so eine seltsame Familie und der sagt, Angela, ich schwör's.
Also so ein bisschen badenserisch. Angela Sommer-Bodenburg.
Das hat er, glaube ich, nicht. Mit ganzem Namen hat er sie nicht adressiert, aber er sagt Angela. Und ich fand dann auch, genau wie du, habe ich immer gedacht, naja, die Literatin wird ja wohl nicht Angela. Weil ich hatte eine Kindergartenfreundin, die wurde durchaus Angela genannt. Aber die hat ja auch keine Bücher geschrieben. Ja, sorry, also wenn ich hier das alles durcheinander wirble, aber dafür sind wir auch da. Ne? Wir sind die KI, die sich nicht irrt.
Zu den Büchern nochmal und damit auch wieder zu den Hörspielen. Die Serie, das hat mich überrascht, ich dachte, die wäre irgendwann vorbei gewesen. Weißt du, man liest dann die Bücher, die es so gab oder vielleicht hat man auch nicht alle bekommen damals und dann verliert man natürlich das Interesse, wenn man älter wird. Und dann dachte ich, ja, das ist halt ganz normal so ein Ding, was in den 80ern geschrieben wurde und seitdem läuft das irgendwie so als irgendwie Lizenz mit. Aber nein, das wurde erst 2015, glaube ich, beendet mit dem letzten Band. Also sie hat sich dann auch hinten raus relativ viel Zeit gelassen. Und es gab dann noch eine Bearbeitung des letzten Bandes, was ich super interessant finde, das habe ich nur gelesen, weil sich im Original Anton am Schluss entscheiden muss, ob er auch ein Vampir wird. Und er wird das dann in der Version von 2015 und in der neuen Version wird das umgeschrieben von ihr. Und er entscheidet sich, ein Mensch zu bleiben. Also da werden so ganz grundsätzliche Fragen auch nochmal gestellt. Und für die Hörspielreihe bedeutete das, dass die damals relativ viele Folgen, ja, also Europa erstmal lizenziert hat, dann fortgeführt hat mit dem gleichen Apparat und dann immer mal wieder neue gemacht haben, unter anderem nach dem Tod von Hans Petsch. Also die letzten Folgen gibt es, aber da spricht er dann logischerweise nicht mehr. Ob es die von 2015 gibt, weiß ich gerade gar nicht, ne? Aber es ist auch so interessant, dass ich so wahnsinnig viele Erinnerungen habe an dieses Ding und aber gar nicht wusste, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe da jetzt Sachen gelesen, die gehen da nach Transsilvanien und sonst was und gehen bei Dracula in die Leere. Das habe ich alles überhaupt nicht mehr gelesen.
Ja, ich natürlich auch nicht. Also ich finde, seit es dann eben Anton und der kleine Vampir hieß, ist es auch für mich vorbei gewesen. Weißt du, das ist ja wie, wenn du sagst, so, oh, ich habe jetzt mir Star Wars 2019, die Rückkehr der Skywalkers oder wie es heißt, Rise of the Skywalker. Jetzt weiß ich erst, wie das alles gemeint war. Ach, das Bullshit. Also das ist eigentlich auserzählt gewesen und das andere war nur eine Appendix, weil es sonst nicht funktioniert hat. Das hat sie ja auch mal gesagt in einem Interview, dass der Vampir, der kleine Vampir, ihr nicht nur Freude bereitet hat, weil ihr ganzes anderes Werk so im Schatten stand. Und wahrscheinlich bist du dann darauf dazu gezwungen, dazu verdammt, immer wieder zu diesem Plot zurückzukehren. Und da hast du dann wieder deine LeserInnen und mit allem anderen hat es nicht funktioniert. Und dann machst du daraus noch so eine Dauerwurst und die fahren noch nach Transsilvanien. I don't buy it.
Ja, aber grundsätzlich der Charakter der Serie, ich habe kurz mal denken müssen an die drei Senioren, wo wir beim letzten Mal auch viel über das Thema gesprochen haben, abgeschlossen versus Fortsetzung. Das wechselt sich hier so ein bisschen ab, aber eigentlich tut das der Sache ganz gut. Es gibt so eine übergeordnete Entwicklung, natürlich erstmal das Kennenlernen am Anfang und dann gibt es Konflikte innerhalb von dieser Gruft, da möchte ich auch nachher gerne nochmal drüber reden, dieses Zusammenleben der Vampire. Dann gibt es so Dynamiken mit den Nebenfiguren, Bedrohungen und die ziehen sich durchaus auch über mehrere Bände hinweg. So, ne? Und gleichzeitig bei uns jetzt hier tatsächlich weniger, aber andere Folgen sind schon so deutlicher abgeschlossen auch als Kassette. Da könnte man sich eine kaufen und hätte da seinen Spaß mit und es wird reichen. Ja, das ist eigentlich ganz schön.
Ja, man müsste so vielleicht sehen wie Harry Potter. Das war ja auch so eine Fortsetzungsreihe, die aber irgendwie dann endlich sein musste, damit man auch dran glauben möchte und die man auch nicht ewig fortsetzen konnte. Und das war der kleine Vampir, nur ohne den Transhass von der Autorin.
Ja, ich habe auch an Harry Potter denken müssen hier übrigens, weil es auch wie bei Harry Potter über mehrere Jahre geht. Der ist am Anfang irgendwie 8 Jahre alt, glaube ich. Und dann werden aber mehrere Schuljahre erzählt. Ich meine, am Ende ist er vielleicht 14 oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau, 12 oder 14. Also das ist gar nicht mal so wenig Entwicklung dann auch, ne? Was ja auch wieder super ist, weil dann Pubertät, Love Interest und so, das spielt hier ja alles auch eine Rolle irgendwann mal. Finde ich wirklich eine schöne Idee.
Vielen Dank.
Gerne. Das hast du wirklich gut gemacht damals. Reden wir mal über die einzelnen Figuren so ein bisschen, zumindest über die Hauptfiguren, falls du Bock hast. Anton Bonsack, den Namen habe ich schon gelobt. Ich finde auch Anton immer einen guten Namen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das auch so eine Figur ist, wie man sie schon häufiger erlebt hat. Also mich hat das wahnsinnig erinnert an Lillebror. Lillebror ist der Junge bei Carlsson vom Dach von Astrid Lindgren. Oder auch an Brian Tanner von Alf. Also ein Menschenkind, das so ein bisschen zurückhaltender ist, ein bisschen schüchterner, damit der fremde Freund so ein bisschen seine Verrücktheiten dann mehr so, dass es mehr so Konflikte gibt. Ne? Die sind jetzt nicht beide total wild, sondern der andere ist halt der Wilde. Und es ist ja hier bei Rüdiger auch so, dass der so unkonventionell ist. Das war ja Carlsson vom Dach zum Beispiel auch schon. Ging das ähnlich oder?
Ja, ich habe auch noch gedacht an Bastian aus Die unendliche Geschichte, dass man so grundsätzlich brauchst du vielleicht auch so ein blockiertes, einsames Kind, das so eine Figur mit Phantasma benötigt, um sich selbst zu finden, um sich selbst zu erweitern überhaupt. Also und so ein Kind, das Ängste überwindet, da konnte ich mich natürlich gut damals identifizieren. Also ich hatte schon immer viel Angst und natürlich diesen Wunsch, irgendwie mutiger zu sein oder spontaner auch. Das wird ja alles dann extrapoliert in dem kleinen Vampir. Das kannst du dann da drin sehen und dich dem dann irgendwie so ein bisschen annähern, ohne dass du dich dem selbst gleich persönlich aussetzen musst. Also ich denke, solche Figuren haben immer so eine Funktion des Ermöglichers für so eine traurige, für einen etwas blockierteren Hauptdarsteller.
Ja, und als Gegenpol dann eben den Vampir selbst. Wie hast du den wahrgenommen?
Ja, ich möchte noch sagen, dass die Stimme von Anton bei uns mir nicht gut gefällt, weil ich habe ja gerade gesagt, dass es so ein zurückhaltendes Kind ist. Und gerade auch in unserer Folge ist Anton ja einfach nur so ein bockiger, schon sehr energetischer Teenager, so, oder sagen wir mal so Prä-Teenager. Und also ich finde, diese Nuance, dass da irgendwie jemand erstmal aus sich rauskommen muss, die ist hier schon völlig überwunden beziehungsweise glatt gebügelt, drüber gebügelt, um da irgendwie so ein bisschen so was Dynamischeres darzustellen. Rüdiger ist ja so ähnlich von der Stimme, aber bei ihm passt es natürlich mehr zu der Figur. Er ist ja der, der frecher ist, und deshalb ist es auch okay, dass seine Figur eben so ein bisschen was Herausforderndes hat.
Habe ich tatsächlich auch gelesen online als Kritikpunkt, dass Anton zu alt klingt, dass die Stimme zu alt ist. Und dieses, was du eben noch nett formuliert hast, das ist, finde ich, fast grenzwertig. Die sind mir zu ähnlich in der Klangfarbe, ja. Das ist nicht gut besetzt, finde ich.
Nee, ich habe ja dann auch die alten Folgen gehört mit Peter Lustig, und Peter Lustig ist auch toll, muss man sagen, ne? Löwenzahn, und da ist er ja noch sehr jung. Natürlich ist er kein Hans Pätsch, aber auch das ist gut. Und dann kommt dann Anton da rein, und Anton ist in den alten Folgen eben wirklich ein bisschen kindlicher und gefällt mir sehr viel besser. Und dann dachte ich noch so, ach Mann, warum hat denn Felix uns nicht das gegeben? Und dann kommt bei den alten Folgen, Achtung, der kleine Vampir, und ist gesprochen meiner Meinung nach von so einem 60-jährigen Mann, so mit Haarkranz, so wie Danny DeVito, also mit Eigelb auf der Krawatte. Da denkt man vielleicht so, natürlich, der Vampir ist eine alte Seele, da nehmen wir doch mal jemanden an der Schwelle zur Rente. Und das finde ich überhaupt, also als wir diesen Leserbrief letzte Folge vorgelesen haben, wo sich das eine Mädchen und der Sven haben sich ja da den kleinen Vampir gewünscht auch. Und die hat ja auch geschrieben, dass es da grenzwertige Entscheidungen gab bei der Sprecherinnenbesetzung. Und die meint bestimmt auch das, dass der kleine Vampir im Original absolut nicht, das ist, also ich meine, der kleine Vampir, das ist doch kein alter Mann.
Ich habe da auch reingehört und habe mich ja dann auch final dagegen entschlossen, weil ich die Stimmen nicht gut fand. Mhm. Beim kleinen Vampir ist es aber eine interessante Frage, weil wie alt ist er denn? Er ist ja auch konstant, glaube ich, weiß nicht, 10, 11, 12 oder so, aber er ist ja gleichzeitig 200 Jahre alt. Also er ist ja ein denkendes Wesen. Das heißt, seine Erfahrung, seine Reife sind ja nicht die eines Kindes. So, deswegen verstehe ich so ein bisschen, dass man auf die Idee kommen könnte, man müsste den reifer besetzen, weil er ja viel mehr erlebt hat. Aber da einen Mann hinzusetzen, ist schon ein bisschen quatschig, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ich bin ja großer Vampir-Kenner und weiß das, dass es eben da ganz weit zurückgeht und dass die Tausende von Jahre alt sein können in der Erzählung. Aber du hast ja diese ikonischen Bucheinbände und siehst letztlich, das ist ein Kind. Sieht zwar aus wie von einem Cover von Umbra et Imago oder Das Ich, über die wir auch schon gesprochen haben, aber das ist ein Kind. Und dann finde ich auch so ein bisschen diese Bromance, die ja beide haben. Es ist ja so eine ungleiche Bromance. Und wenn das dann die Stimme, des einen ist ein Kind und des anderen ist so ein älterer Mann, die aber auf so einer Ebene sind, das finde ich dann auch ganz ungut, oder das beim Hören. Das kann man machen, aber das fühlt sich nicht gut an. Also auch wenn theoretisch der Gedanke, klar, der kleine Vampir lebt schon ewig, warum kann man da nicht jemand Älteren besetzen? Nein.
Ansonsten charakterlich beim kleinen Vampir, das fand ich sehr interessant, weil das ist tatsächlich, es gibt so ein paar Details, die sind in den Büchern natürlich schon unglaublich clever angelegt von Angela Sommer-Bodenburg. Zum Beispiel wird mehrfach, auch in diesem Hörspiel, glaube ich, ein, zwei Mal, der Charakter des kleinen Vampirs, der ja so ein bisschen egozentrisch ist und gibt Sachen nicht zurück und so, also ist sehr auf sich bedacht und hat so nicht so gute Umgangsformen, darüber beschwert sich auch Anton, das wird regelmäßig erklärt durch sein Schicksal, nämlich, dass er in einer letztlich so ein bisschen gefährlichen Umgebung da ständig lebt. Also er wird ja ständig mit dem Tod bedroht durch die Menschheit und lebt ja auch sehr bedrängt in dieser Gruft mit den anderen. Und da sind alle anderen auch so wie er. Und es wird so ein bisschen hergeleitet. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant.
Ah, ich hatte es so ein bisschen anders verstanden. Ich dachte ja, dass eben der Vampir ist ja auch so ein Katalysator, auch im Jugendbuch, weil er nicht in der gleichen Form wie normale Kinder den Eltern untersteht. Also, weißt du, er darf stinken, er darf unordentlich sein. Ich dachte, der symbolisiert so die Befreiung von einem normalen Kind, von dem Regiment, was es so erlernen muss.
Und ich habe das witzig. Ich weiß, was du meinst, und ich würde auch sagen, ja, das kann man so sehen. Ich habe das aber ganz anders emotional gelesen. Ja. Für mich kamen die Vampire, wie sie da geschildert werden, ein bisschen vor wie Kriegsflüchtlinge. Und das meine ich jetzt gar nicht witzig oder zynisch, sondern das sind so bestimmte Eigenschaften, die sind irgendwie total entwurzelt letztlich und in so einer Zwischenwelt gefangen, ne? Also sie leben in so einem Provisorium letztlich, das immer wieder unter Druck steht, auch in dieser ganzen Reihe, ne? Geiermeier, dieser Friedhofswärter oder was das ist. Und die sind irgendwie marginalisiert und ja, keine Ahnung, also kam mir eher traurig vor tatsächlich, also nicht wie so eine Utopie von wir können machen, was wir wollen.
Aber das ist ja wirklich ein interessanter Gedanke zum Thema Vampir und ich finde tatsächlich, es passt gut. Felix, also ich finde, du machst deine Rolle als Podcaster mal wieder glänzend.
Ja, aber auch du hattest schon ein, zwei gute Gedanken, Linus.
Ach nein. Jetzt schmeichelst du mir, Felix. Ja, ich würde gerne noch auf die beiden anderen Vampire eingehen, weil die sind ja mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Und zwar ist der kleine Vampir nicht alleine, sondern er hat noch einen großen Bruder und eine kleine Schwester, Lumpi und Anna. Und Anna ist auch das Love Interest von Anton und spielt deshalb eine recht große Rolle. Und Lumpi ist immer so eine Bedrohung im Off eher, taucht aber auch auf. Gerade in der TV-Serie ist er relativ prominent eingesetzt. Wie haben dir denn die beiden gefallen? Beziehungsweise wie findest du die Stimmen hier besetzt?
Also die Stimme von Anna ist auch sehr, sehr umstritten, weil sie wirklich anstrengend ist. Ich habe auch kurz überlegt, ob da irgendein Effekt drauf ist, irgendwie so ein Pitching-Effekt, aber ich glaube, die gab es damals noch nicht so in der Form. Aber ist wirklich ein bisschen irre und auch anstrengend gesprochen. Ich finde eigentlich Lumpi, was ja auch schon ein super geiler Name ist für einen Nicht-Hund, den fand ich ganz gut, weil er so richtig so drüber ist, wie so ein Jugendlicher. So aggro, der ist schon so älter. Aber Anna ist schwierig.
Was denn? Schuld, wenn du beim Springen nicht aufpasst und im Umhang hängen bleibst.
Wie bitte? Oh. Ist das der Dank dafür, dass ich so lange in der Gruft geblieben bin?
Es gibt ja die zwei Seiten von dem Hörspiel. Also ich finde am Anfang, als sie da die Party in der Gruft machen mit dem Sarg hüpfen, da wo so ein bisschen durcheinander gequakt wird, da finde ich auch Anna sehr unangenehm mit diesem Quäkigen. Das legt sich aber in anderen Szenen, wenn es ein bisschen ruhiger wird, dann finde ich die Stimme eigentlich ganz gut. Ich mag auch natürlich die Figur so als Love Interest, so eine Vampirin, von der nicht so eine Gefahr ausgeht. Das ist ja auch das Tolle an der Serie, dass Anton ja nicht so ganz, so wie bei Bibi und Tina, das alles so total selbstverständlich ist. Sondern dass auch Anton immer bedroht ist von den Vampiren und sich gar nicht so sicher ist bei allen. Aber Anna hat ja noch nicht die richtigen Zähne, deshalb ist sie wirklich da außen vor. Und Lumpi ist so der natürlich dann noch die größere Bedrohung für Anton, so der launige ältere Bruder, ne, der schon eben pubertierend war, als er gebissen wurde und deshalb ewig so bleibt. Aber die Stimme finde ich absolut furchtbar. Klingt für mich wie Per Augustinski gone mad. Also der spricht ja dann auch so, ja, ich weiß es nicht. Und dann denke ich so, was soll denn dieses Alternieren in der Tonhöhe? Wie sehr will mich diese Figur denn quälen? Und dann habe ich mir gedacht, das soll wahrscheinlich den Stimmbruch darstellen. Da soll halt gesagt werden, der ist im Gegensatz zu den anderen beiden im Stimmbruch. Deshalb spricht er mit diesen Tonschwankungen, mit den Tonhöhenschwankungen. Und für mich klingt der gar nicht bedrohlich, sondern absolut nur nervig.
Mhm. Ansonsten in diesem Hörspiel nur der Formhalter, weil das war die erste Nebenfigur, an die ich gedacht habe, war Geiermeier, der ja in der TV-Serie gespielt wird von Gerd Fröbe. Auf den hatte ich so ein bisschen gewartet, der taucht aber hier gar nicht auf. Und dann habe ich mich dann auch nochmal eingelesen in die anderen Folgen, der taucht auch da nicht sonderlich häufig auf. Der ist in der Fernsehserie sehr prominent gewesen, in den Büchern taucht er nicht so viel auf, weil die Fernsehserie basiert, glaube ich, auf den ersten beiden Romanen und hat das so ein bisschen weitererzählt alles. Ne? Aber hier taucht er nicht auf, das ist ja auch nochmal so eine externe, konkrete Bedrohung dann auch für die Vampire. Aber die eigentliche Bedrohung für Anton wiederum sind ja seine Eltern. Da hören wir vielleicht mal rein, hier der Alltag mit den Eltern, wo es darum geht, was machen wir eigentlich im Urlaub?
Und du hast also doch Lust bekommen, auf den Bauernhof zu fahren?
Mhm.
Naja, ich konnte es mir auch gar nicht anders vorstellen. Der Traum jedes Großstadtjungen. Auf Bäume klettern, Baumhäuser bauen, Schnitzeljagden machen, Nachtwanderungen.
Machen wir denn sowas? Ich dachte, ihr wollt nur spazieren gehen.
Naja, hauptsächlich wollten wir natürlich spazieren gehen. Wir möchten uns ja erholen. Na, und Schnitzeljagden sind vielleicht etwas zu anstrengend für uns.
Urlaubszeit und Antons Familie, er ist ja Einzelkind, ne? Die wollen zu dritt nach Klein-Oldenbüttel reisen. Das hört man ja auch schon, das ist in Norddeutschland. Den Ort gibt es nicht, es gibt aber Oldenbüttel. Und wie wir auch vorhin schon gehört haben, das hört man ja auch so ein bisschen an dem Dialekt der Autorin. Die kommt da halt her, die hat da gewirkt und gelebt und hat den da auch wirklich so verortet, den kleinen Vampir, in so halb ausgedachten, halb realen Orten. Da schon mal der Hinweis, weil ich es vorhin noch entdeckt habe. Es gibt eine Webseite, die heißt gruftdervampire.de. Gemacht wird die von Andy Winkler, steht da auf der Seite. Es sieht aus, als wäre die schon 25 Jahre alt, die Webseite, aber sie funktioniert noch. Und der hat eine Spurensuche gemacht und hat versucht, den Bauernhof in Schleswig-Holstein herauszufinden, der die Vorlage war für diesen Bauernhof, wo sie jetzt hier hinreisen. Und das Geile ist, Linus, du hast ja dir noch nicht durchgelesen, zwischendrin steht dann auch so tagebuchmäßig, steht dann auch so, ja, und dann wusste ich nicht weiter, dann habe ich dann Angela Sommer-Bodenburg nochmal angerufen und gefragt, ob sie noch weitere Tipps hat. Angerufen oder gemailt oder so. Fand ich auch so witzig, dass der so direkten Zugang hatte und die dann gesagt hat, ja, geh noch mal da und dahin, da kannst du noch ein Foto machen und so. Ist alles sehr dokumentiert. Fand ich auf jeden Fall total schön. Diese deutsche Verortung hat mir sehr gut gefallen. Wie ging es dir da?
Ich habe ja auch so eine große Sehnsucht, Provinz. Bei uns wird ja jetzt bald das Haus eingerüstet wegen Dachsanierungen. Eigentlich ist das Dach nur kaputt, aber es soll... Das wird saniert. Das heißt nämlich, es kann umgelegt werden auf die Mieter. Und,
sehr gut.
Und da können wir vielleicht in Niederselters dann wohnen für ein paar Monate bei Bekannten. Und ich war ja jetzt auch in einem verregneten Urlaub in Hahnenklee, ein Sackgassenort im Harz. Also, und der Sackgassenort ist halt toll, es gibt ist ja keine Durchfahrtsstraße, man bleibt halt einfach stecken und deshalb gibt es nicht so viele Autos, ganz toll. Und ja, deshalb gefällt mir natürlich auch dieses, ne, das ist ja so ein Wortfeld, was da nur bedient wird, erstmal Klein-Oldenbüttel, Groß-Oldenbüttel und was da noch drumrum liegt. Also da bekommt man auch, wenn man es nicht konkret weiß, irgendwie so eine Vorstellung davon und verstehe auch den Jungen, dass er da von der Webseite, dass er da dann dem noch nachspüren möchte, all das, was diese Verheißung der Verkehrsberuhigung und der Entschleunigung. Ich möchte auch gerne mit dir dorthin.
Kommt auf die Liste, würde ich sagen. Auf die lange, lange Liste von Orten.
Ja, gibt es denn jetzt, hat denn er irgendwas rausgefunden? Steht dann am Ende dieser Webseite dann konkrete GPS-Daten oder wenigstens ein paar Vermutungen?
Es gibt tatsächlich einen Urlaub, den Angela Sommer-Bodenburg gemacht hat, auf einem Bauernhof, der sie dazu inspiriert hat. Deswegen wird das schon der sein. Aber die, wie gesagt, die Orte, der liegt ein bisschen woanders und so. Das ist so ein bisschen gedehnt, die Realität. Aber das ist ja auch oft leichter beim Schreiben, als es jetzt ganz konkret zu machen. Ja, aber das gibt da eine recht konkrete Vorlage offenbar.
Mhm.
Bei nicht allen Folgen vom kleinen Vampir, aber schon bei mehreren. Ja. Wo man ja auch dann übrigens schon wieder denkt, sie fahren ja eine Dreiviertelstunde mit dem Zug, darüber wollte ich nachher auch noch reden, da dachte ich vorher noch kurz, ja gut, dann wohnt er in Hamburg oder was heißt das dann? Ne? Fragen über Fragen, man weiß es nicht.
Die Welt war damals noch größer, Felix, da waren 45 Minuten Zugstrecke wie ein Ausflug nach Mordor.
Ja.
Du bist ja Generation Billigflieger, ne? Hey, mit Ryanair nach Rom irgendwie für ein Abendessen. Aber das war damals alles noch gar nicht so möglich. Wenn du da 45 Minuten in der Lokomotive saßt, das war halt Wahnsinn.
Ja, ich bin in meinem Leben noch nicht Ryanair geflogen, aber ich kann es mir vorstellen, wie es sein muss. Ansonsten gibt es ja so eine, das fand ich ziemlich funny, es gibt ja bei Vampiren dieses Ding, man weiß es vielleicht, die haben tagsüber nicht so Bock, also weil sie dann zum Beispiel sterben. Deswegen ist ja die Problematik bei dieser Geschichte, dass der kleine Vampir dann immer nur dann abends zu Anton kommen kann. Da sind ja die Eltern zu Hause, weil sie von der Arbeit wieder da sind. Und es wird hier so toll gelöst, finde ich, dass nämlich die Eltern die ganze Zeit ausgehen. Ins Kino, spazieren gehen, ständig sind sie weg. Was ich super funny finde, denn Linus, meines Erachtens ist dieses Kind 8 oder 9 Jahre alt. Also wenn ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, also Mädchen würde ich mit 5 Jahren alleine zu Hause lassen und Jungs so circa mit 25 das erste Mal. Also das ist so meine Wahrnehmung. Also einen Jungen mit 8 alleine zu Hause lassen, ja, kann man machen, kommt aber ein bisschen auf die Wohnsituation an und ich würde es nicht. Ich hätte mich nicht getraut.
Ja, also ich finde, ich liebe auch dieses Framing, was damit einhergeht. Also du brauchst ja absente Eltern, sonst funktioniert die Geschichte nicht. Denn Anton hat ja ständig mit seinem Freund irgendwie draußen zu tun. Also, und dann, was sind die Eltern? Wer ist nachts immer unterwegs? Architekten, das sagen sie auch in einer Szene in der TV-Serie. Da entscheidet es sich nämlich, ob sie einen Auftrag bekommen oder nicht. Das finde ich so eine lustige Vorstellung. So, ich brauche nachtarbeitende Leute. Wer ist es? Architekten, weil sie so viel auf Partys sind, um da so die nächsten Aufträge an Land zu ziehen.
Also die Mutter ist Architektin, sagst du in der TV-Serie.
Der Vater.
Ja, der Vater ist aber hat hier ein Speditionsunternehmen, wie wir wissen, weil es geht ja darum, ob er den Sarg transportieren kann. Dann schult er ganz schön oben auch noch.
Genau, also ich denke, dann eben in der TV-Serie hat man sich auch die Frage gestellt, warum sind die Eltern dauernd weg und ist auf eine andere Antwort gekommen.
Der Vater besitzt eine Disco. Das hätte ich gut gefunden.
Hätte auch gepasst, oder? Ich meine, es gibt ja schon ein paar nachtarbeitende Berufe, die naheliegender sind als Speditionsbüro und Architekt.
Ja, wie gesagt, sie gehen ja mal spazieren oder ins Kino, deswegen, sie müssen ja gar nicht arbeiten abends. Zumindest in der Realität dieser Folge hier. Aber das ist auf jeden Fall sehr praktisch, weil dann kann Rüdiger ja immer vorbeigeflogen kommen.
Ja, warst du denn als Kind immer mal alleine, Felix? Wie war denn das für dich?
Wenig, weil ich ja ältere Brüder habe. Aber dadurch kam ich insgesamt früher in den Genuss, ohne Eltern zu Hause zu sein, ne? Weil die dann aufgepasst haben. So, also das gab es schon häufiger. Das reguliert sich dann so. Es eskaliert natürlich auch, aber es reguliert sich auch gleichzeitig. Weißt du, wenn dann einer das Feuerzeug an die Teppichfransen hält, dann einer sagt vielleicht, mach mal, der andere sagt dann aber, nee, weißt du was, lass mal. So.
Ja, du wurdest ja bestimmt dann nicht überführt. Du warst ja der Kleinste. Ne? Da haben die gesagt, von euch hätte ich mehr erwartet. Der arme Felix war doch in eurer Obhut. Mhm. Ich kann mich an das allererste Mal erinnern, als ich alleine zu Hause war. Es gab halt immer so einen Babysitter, die Nachbarn von unten haben dann immer ihre komischen Kinder hochgeschickt, die starrten. Ich lag dann im Bett und habe so getan, als würde ich schlafen und die starrten eine Viertelstunde durch den Türspalt. Weil man weiß ja wahrscheinlich auch als Babysitter nicht, was ist meine Aufgabe, und dann starrten die mich da an und ich tat so, als würde ich schlafen. Und dann war es aber mal so, wenn ich das kurz noch erzählen darf. Ich habe ja von meinem Vater auch schon mal erzählt, dass er so ein bisschen so ein Halodri war, so ein bisschen so ein etwas windigerer Typ. Und der war ja in der Phase, als meine Eltern noch nicht getrennt waren, da war der Autoverkäufer. Und hat aber auch gerne mal so ein bisschen was unter der Hand vielleicht da gedeichselt.
Ach, und Moment, hat er etwa nachts in einem Haus im Walde Autos umlackiert?
Nee, dafür war er vielleicht nicht fleißig genug an der Stelle, aber er hat da schon immer so seine Sachen gemacht und er hatte ein Motorrad. Und weil er ja eben in einem Autohaus auch immer gearbeitet hat, aber Achtung, er hatte keinen Motorradführerschein, aber er fuhr immer Motorrad ohne Führerschein. Und dann ist er, gibt es zwischen da, wo ich herkomme, Maintal-Hochstadt und Hohe Tanne, da ist so ein Waldstück. Und da hat er dann aus einem Waldgasthaus dann wohl meine Mutter angerufen, weil er verunglückt ist mit dem Motorrad. also verunfallt und wollte nicht mehr draufsteigen, weil er auch gar nicht, er konnte auch gar nicht Motorrad fahren, weil er diesen Führerschein nicht hatte.
Ja.
Und dann musste meine Mutter ihn da abholen und da war ich irgendwie 7 oder 8 und hatte große Angst, weil dann konnte man eben niemanden mehr so schnell besorgen für mich und da habe ich sehr, weiß ich noch, das war ich zum ersten Mal alleine zu Hause.
So, traurige Geschichte und gleichzeitig auch eine Geschichte, wo du dann zu dir in die Selbstständigkeit vielleicht gefunden hast.
Ja, da habe ich meinen ersten Businessplan gemacht mit 7, als ich da so alleine war und habe gedacht, ich glaube, Autoverkäufer werde ich nicht.
Ist dann deine, kannst du dich erinnern, ist deine Mutter mit einem Taxi hingefahren und dann selber mit dem Motorrad, mit dem Vater hinten drauf, verwundet und besoffen zurück oder wie war's? Wie ist gelaufen?
Nee, ich glaube, das wurde mir mit mir noch nicht so richtig geteilt, was da passiert ist. Aber mein Vater ist danach nicht mehr auf dieses Motorrad gestiegen. Also ich glaube, er wollte es, weil es cool war. Aber ich glaube, er hatte selber schon das Gefühl, das würde ihn umbringen, wenn er das noch exzessiver betreibt, ohne die nötigen Kenntnisse.
Ja, frag doch mal deine Mutter und vielleicht will sie ein Feedback schreiben für die nächste Folge Ausnahme der Rose, wie das mit dem Motorrad war.
Ja, sehr gerne. Liebe Mutter, du weißt vielleicht nicht, dass ich einen Podcast mache. Hier, hör dir doch mal die ersten 85 Folgen an, damit du reinkommst.
Ja.
Ja, wie ist es denn? Was für mich ein sehr zentrales Motiv ist, vielleicht können wir da mal reinhören, wenn Freunde jederzeit ans Fenster klopfen können.
Kurz nachdem seine Eltern gegangen waren, klopfte es ans Fenster. Freudig schob er die Vorhänge zur Seite und erstarrte. Draußen auf dem Fenstersims hockte jemand. Und das war nicht der kleine Vampir.
Hier kommt ja sogar Anna, also nicht Rüdiger, sondern kommt eben Anna vorbeigeflogen. Und mich hat es so in meiner Vorstellung von Privatsphäre ganz schön angefasst, die Vorstellung, dass jemand auf meinem, ne, der mich kennt, schon auf meinem Fenstersims sitzt. Also wenn du jetzt bei mir irgendwie nachts klopfen würdest, na ja. Also jetzt haben wir ja bald das Gerüst hier, da kannst du es dir natürlich einfach machen.
Privatsphäre ist mir tatsächlich wichtig und ich will auch nicht ungefragt besucht werden. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend. Ich habe dabei an der Stelle noch dran gedacht, so ein Hoch auf die Erfindung des Rollladens. Das ist ja auch sowas, ne? Gibt ja Internet-Memes drüber. Amerikaner, die zum ersten Mal so einen Rollladen hoch und runter fahren, wenn sie in Europa sind. So. Ich kenne das auch von so Besuchen bei irgendwelchen Heinis in Berlin, die dann in diesen schicken Altbauten wohnen, die keine Rollläden haben, mit so Vorhängen und so. Ey, ich bin in so einem kleinen Häuschen, sind wir aufgewachsen auf dem Dorf irgendwo und die hatten dann diese alten Rollläden, weißt du, wo dann immer das Band gerissen ist alle 3 Monate, das sauteuer war und so, aber was für ein Segen, es kommt kein Licht rein. Die Hitze bleibt einigermaßen draußen und man kann von außen eben nicht sehen, schläft da jetzt jemand, ist da Licht an oder nicht. Also das ist schreckliche Vorstellung, da sitzt dann jemand, klopft ans Fenster. Also nicht nur, wenn man da jetzt gerade masturbiert, sondern überhaupt ist es ja total schrecklich, die ganze Zeit so erschreckt zu werden.
Ja, eben. Also man möchte ja auch irgendwo so einen Rückzugsraum haben, der eben einem selber gehört und wo nicht jemand dauernd einbricht. Also jetzt nicht mal als Einbrecher, sondern überhaupt, also in diese Situation. Ich kann ja hier so auf so eine Airbnb-Wohnung runtergucken und da war es jetzt wie du, ne, die alle keine Rollläden hier. Und da hat dann auch jemand sich selbst befriedigt. Und habe ich, weil ich bin kurzsichtig, also ich kann lesen ohne Brille, aber ich kann in der Weite nicht so die Details sehen. Und dann habe ich eben Quittiseeds gerufen und die hat begeistert sich das Spektakel angesehen. Und ich träume jetzt davon, weißt du, mir so ein Fernglas, so ein Fernrohr wie Jack Sparrow bei den Piraten der Karibik hätte ich gerne. Aber man möchte ja auch den Leuten nicht zu sehr zur Last fallen, also mit seiner Neugier, obwohl bei Airbnb, na, das ist ja eh nicht gerade so ein ehrenvoller Art zu reisen in Metropolen. Und naja, also wenn der das so macht, bei Lichte, der Typ.
Wahrscheinlich dachte er, er wird sowieso gerade von der versteckten Kamera gefilmt dabei. War ihm vielleicht komplett egal. Gibt es doch, glaube ich, oft in Airbnbs.
Ja, offensichtlich. Also ich fand auch recht einladend, wie er sich da positioniert hat. Aber ich habe mich trotzdem so ein bisschen geniert und konnte halt die Details nicht so sehen.
Vor allem Zweiteres. Ich hatte es eben schon erwähnt, die Eltern sind immer weg und dann ist ja auch schon der dritte Band gewesen jetzt, sind Angela Sommer-Bodenburg vielleicht die Anlässe ausgegangen, es wird viel spaziert. Es wird ja auch erwähnt, dass im Urlaub spazieren gegangen werden soll. Das finde ich schon schön. Also nicht wandern, sondern spazieren. So. Und dann dachte ich, ach, das ist doch hier für den Linus ausgesucht, der große Spaziergänger vorm Herrn. Das hat doch bestimmt was mit dir gemacht.
Ach, ich weiß nicht, im Urlaub, Felix, möchte ja was anders machen und möchte dann auch nicht die ganze Zeit laufen. Aber ich möchte mich natürlich auch, möchte zur Ruhe kommen. Und dann denke ich aber auch wieder so, ich muss einen Reel machen, wie ich Minigolf spiele oder durch die Dünen springe. Also ich bin im Urlaub so latent, so gefährdet, unzufrieden zu sein, weil ich mich entweder in zu große Aktivitäten stürze oder dann nichts mache und denke, ich verpasse etwas. Also Urlaub macht mich nicht so zufrieden, leider. Das Einzige, worum es dann immer geht, ist, ne, was isst man abends und was wird getrunken. Kannst du gut urlauben?
Mittlerweile ja. Ja, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, mehrfach. Ja, wahrscheinlich klar. Immer bei den Sommerfolgen, wenn es in den Urlaub ging, haben wir bestimmt immer wieder drüber gesprochen. Und da habe ich bestimmt schon mehrfach gesagt, ich kann da mittlerweile ganz gut urlauben. Konnte ich früher nicht. Ich bin klassischerweise jemand gewesen früher, dem es im Urlaub eher schlecht bis sehr schlecht ging. Dann bedanke ich ja dem Internet, was ja eine Sache ist, wenn man damit alleine ist und sich nicht mitteilen kann als Jugendlicher, schwierig ist, aber dann irgendwie, das kann man ja alles googeln heutzutage und stellt fest, das ist ein sehr globales Phänomen und dann fühlt man sich vielleicht nicht besser, aber so ein bisschen von sich selbst besser verstanden zumindest.
Damals, als es das Internet noch nicht so wirklich gab in der Ausführung in den 90ern, da hatte ich ja Glück, dass ich mal mit dir in Urlaub gefahren bin in die Schweiz, wo du sobald, wir hatten die Ferienwohnung betreten und du hast sofort Fieber gekriegt.
Ja, ich bin auch für Psychosomatik an manchen Stellen empfänglich, aber ich glaube eher durchschnittlich. Also da, ich bin wirklich vieles, aber ich bin kein Hypochonder. Ich bin auch, also wirklich wenig, glaube ich, auch wenig leidend. Und das habe ich jetzt nicht so viel. Ich glaube, das war tatsächlich irgendein Infekt einfach. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war wirklich, da hatte ich schon eher Lust drauf, mit euch auf der Terrasse zu sitzen und Bier zu trinken. Glaub es oder lass es.
Genau, 38 Grad, als wir das Zimmer betraten und als wir dann wieder draußen waren, warst du wieder gesund. Ich denke, das war ein ganz normaler Infekt.
Mhm. Ja, machen wir mal mit der Geschichte hier ein bisschen weiter. Es ist ja, wie gesagt, der Reise vorgelagert ist eine längere Szene in der Gruft. Du hast eben erwähnt, Anna kommt da auch vorbei. Ich glaube, das ist der Zusammenhang. Sie hat nämlich ihre Vampirtagsfeier. An dem Tag wurde sie gebissen und das wird gefeiert als Vampir. Das finde ich auch interessant, dass man so ein Ritual dann also aufrechterhält. Ne? Geburtstag ist schwierig, wenn man irgendwie nicht so richtig altert und so zwischen Tod und Leben irgendwo so in der Mitte festhängt in der Matrix. Aber den Vampirtag, den kann man feiern und das tun sie dann auch in der Gruft.
Als sie fertig waren, führte Anna Anton zur Sitzecke hinüber.
Setz dich, Anton. Jetzt beginnen wir mit der Feier.
Oh ja, da mache ich auch mit. Womit fangen wir an?
Ja, womit fangen wir an? Was spielt ihr denn so auf Geburtstagsfeiern, ne?
Ich finde, Vampirtag, wir haben ja hier so die schöne Gruftatmo gehabt, muss man aber trotzdem in Kontext setzen, dass es auch ein Todestag ist. Also der hier so quasi umgedeutet wird zum Geburtstagsäquivalent, das ist es ja eigentlich nicht. Also mir ist das schon in der Serie auch aufgefallen. Es ist ja für Kinder gemacht, aber es sind so ein paar gruselige Momente drin, wenn man mal drüber nachdenkt, dass ja auch Anton immer sich so wünscht, dass hoffentlich Rüdiger schon gegessen hat. Das ist ja auch so ein Euphemismus, wenn er zu ihm kommt, so bagatellisieren, verdrängen, verleugnen, dass es einfach so eine dunkle Seite auch von der Figur gibt und der wird sich so bewusst entzogen und das wird eher so zelebriert, dass das so hinter verschlossener Tür oder sonst wo im Dunkeln macht er da seine schrecklichen Taten und das man will es gar nicht so genau wissen. Also so ein bisschen wie mit Putin oder so.
Ja, das
ist ein Spaß.
Der Vergleich hinkt auch einfach jetzt inhaltlich, finde ich. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, das gehört aber für mich zu den Sachen, die ich ziemlich genial finde an der Konzeption. Weil es gibt ja wirklich so Vampir-Kindergeschichten. Da sind die Vampire einfach auch kleine Kinder. Die sind irgendwie lustig. Und dann Also ich habe so spitze Eckzähne und das ist hier tatsächlich nicht so, wie du es beschreibst. Es gibt tatsächlich den Bedarf an Blut, das muss nicht menschlich sein, aber ist es bestimmt auch öfter und es gibt auch die Gefahr, die Anton hat, also die Angst, die er dann auch teilweise hat. Und es gibt auch immer, gerade wenn man es vergisst und wieder denkt, ach, das sind ganz normale Freunde, gibt es dieses trennende Element des Gestanks. Das spielt hier auch eine ganz große Rolle. Da hat Anna ein neues Parfum und ist ganz stolz drauf. Es stinkt aber noch mehr als das alte, also nach Verwesungsgeruch. Und es ist ständig so ein Reminder, wenn die Vampire kommen, dann stinkt's. Es ist ständig so ein Reminder, dass die zwischen Leben und Tod agieren und dass die halt eben nicht menschlich sind. Egal wie nett sie dann vielleicht auch mal sind, sie sind keine Menschen. Und das finde ich total spannend eigentlich.
Genau, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt mit Bibi und Tina, wo das ihr Hexensein sie eigentlich völlig, das kann sie ausblenden. Man sagt Passing heutzutage, also sie geht total als Mensch durch. Und das ist ja das Spannende, dass man das hier den Vampiren nicht gönnt aus so einer Schreibfaulheit, dass man dann jede Szene ganz normal erzählen kann, wie von Kindern. Und irgendwann nimmst du dann den Sense of Wonder mit rein, wenn es wieder nötig ist, wenn wieder geflogen werden muss. Oder so. Der Kontrast zwischen den Figuren, dass der hier so durchgezogen wird. Also finde ich sehr gut. Angela, das hat sie sehr schön gemacht. Und Vampirtagsfeier, das kenne ich nicht. Ich kenne ja viele Vampirerzählungen und fand das auch recht originell, dass sie sich das zumindest ausgedacht hat. Weiß nicht, vielleicht gab es das in anderer Form, aber es ist nicht sehr verbreitet.
Ja, genau. Es ist einfach so ein Symbol, dass sie sich auf das neue Leben, falls es eins ist, eingelassen haben, ne? Und eben nicht mehr dem menschlichen Dasein nachtrauern. Ist ja auch so ein bisschen. Ja, ist ja auch so ein pragmatischer Umgang mit der Situation, eben auch emotional sicherlich ganz gesund.
Ja, ja, und eben auch ein Symbol dafür, dass Angela sich auch was Eigenes ausgedacht hat. Du hast ja so viel Formales, wenn du in diese Gruselwelten da einsteigst, das Worldbuilding, das ist ja eigentlich schon passiert, du musst es ja nur noch abrufen und das fand ich dann hier von Angela sehr schön. Ja, ich bringe auch mal mich selber ein und erzähle nicht nur den alten Scheiß weiter.
Ansonsten hier nochmal eine Stelle, die mich auch wieder so ein bisschen an Alf erinnert hat. Wir hören mal rein, was Rüdiger hier abzieht.
Na, übrigens vergesse ich nie, was ich gelesen habe.
Dafür vergisst du, geliehene Bücher zurückzugeben.
So, welche?
Blutige Bisse. Du hast es sogar Anna geschenkt, obwohl es mir gehört.
Oh, und wenn schon.
Anton war ja schon totaler Fan von Vampiren und dann hat er sogar einen kennengelernt. Das ist ja einfach sein Leitmotiv, wie bei anderen Kindern Fußball. Und er hatte auch spannende Bücher und Rüdiger hat sich dafür interessiert und hat das dann aber weiter verschenkt an Anna, weil er kein Geschenk hatte für ihren Vampirtag. Und sagt dann aber auch ganz lapidar, ja, ist keine Ahnung, das hat die morgen wieder vergessen, dann gebe ich es dir wieder zurück. Also so ein bisschen doppelt unmoralisch, aber da dachte ich auch sehr, das ist ja eigentlich auch irgendwie Alf. Also ich will nicht sagen, dass das was miteinander zu tun hat, das ist ja völliger Quatsch, aber das ist so ein bisschen eine ähnliche Figur, ne? So außerhalb der Konvention agierend, fremd der Gesellschaft und ihren Normen, so ein bisschen.
Ja, aber es ist letztlich, würde ich auch sagen, es ist schon auch so ein Prototyp. Also Alf, Huibu, Pumuckl, ja. Des Sams. Das sind halt eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, das sind so Ermöglicher für etwas, was der Hauptfigur sonst verschlossen bleibt. Und die schließen das dann auf und begeben sich eben außerhalb der Konventionen und zeigen dann nochmal auf, warum sind die Konventionen nötig. Aber wie schön oder wie verheißungsvoll ist es, sie auch mal links liegen zu lassen. Also unser kleiner Vampir, das Goldstück.
Ansonsten gibt es danach die Anbahnung der Reise. Das ist etwas aufwendig, denn habe ich auch zweimal hören müssen, bevor ich es verstanden habe. Der Vampir, der ja mitfahren will in Urlaub, wo sich Anton sehr freut, dass ihm nicht so langweilig ist, der braucht natürlich seinen Sarg. Und der Sarg muss natürlich irgendwie schon dahin gebracht werden. Und deswegen will Anton mit Rüdiger vorausfahren und den Sarg hinbringen in den Urlaubsort, dann wieder nach Hause und am nächsten Tag mit seinen Eltern ganz normal hinfahren und Rüdiger ist schon da. Und dazu müssen sie erstmal recherchieren, ob ein Zug fährt nach Groß-Oldenbüttel. Jetzt sagen natürlich alle, sie wollen noch nach Klein-Oldenbüttel, aber Linus, du weißt es wie ich, da fährt kein Zug hin. Sie müssen den Rest laufen. Und das fand ich auch eine ganz tolle Szene. Wir hören mal eben kurz hier rein.
Eine Minute. Ja, also, hier haben wir es ja, Groß-Oldenbüttel. Abfahrt 20.42 Uhr, Ankunft 21.35 Uhr.
Ja, wie dieser Mann da am Bahnhofsgebäude, in so einem alten Bahnhofsgebäude wahrscheinlich, dann in diesem Kursbuch blättert, das fand ich auch historisch, fand ich toll.
Ja, kann man sich wirklich gar nicht mehr vorstellen, ist vielleicht deshalb auch so ganz so was Wohliges. Nicht wahr? Du hast ja heute nur noch die Deutsche Bahn-App und kriegst dann wieder die Hinweise, dass es verspätet ist und man tobt dann auf das Handy ein. Aber die Vorstellung, zum Bahnhofsgebäude zu gehen und jemand liest dir irgendwelche Verbindungen vor, also das ist echt, da merkt man natürlich auch, wie entschleunigt das gewesen sein muss, wenn man noch so gereist ist.
Ja, wir leben ja in einem Zeitalter, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, da ist das ja so problematisch geworden mit der Pünktlichkeit bei der Bahn, dass die, um eine Travestie von Service aufrechtzuerhalten, dann dich überbenachrichtigen. Das habe ich schon ganz häufig selbst erlebt und auch schon in Beschwerden gelesen, dass du quasi ständig Push-Meldungen und E-Mails und sonst was bekommst in deine App, das mit dem Anschlusszug ist und dann kommt der aber ganz normal und steht da am Gleis, wie er soll. Und vorher wirst du aber verrückt gemacht. Also da würdest du dir eigentlich wünschen, mein Gott, warum habe ich nicht auf Flugmodus gemacht jetzt eine Stunde lang? Dann hätte ich mich nicht so aufgeregt. Hätte ich ganz normal meine Zeitung gelesen und hätte gar nicht gemerkt, dass die im Hintergrund schon wieder geplant hatten, den Zug nicht stattfinden zu lassen. Also das ist ja wirklich so eine Zeit, wo du einfach nur gesagt bekommst, der fährt um 10.26 Uhr und dann stehst du am Bahnsteig und der kommt halt nicht, der Zug, und du weißt nichts. Und du bist aber gewöhnt, dass du nichts weißt. Und dann kommt er irgendwann doch und du steigst ein, fertig. Also ich finde, da darf man auch mal nostalgisch werden.
Ja, man muss auch nicht so viel reisen. Also wir hatten es ja vorhin, dass du ja gerne mal für ein Abendessen in irgendeine südeuropäische Metropole fliegst und dann wieder zurück. Das ist auch ein Lebensgefühl, das will ich dir nicht abspenstig machen. Aber es gab einfach auch mal eine andere Zeit. Und da schleppte man noch ganz normal, schleppten da Kinder ihre Särge zum Bahnhof, um da dann wirklich total illegal irgendwie zu reisen. Ja. Sie müssen natürlich, also wenn man den kleinen Vampir so vor Augen hat, dann haben wir ja auch gesehen, er sieht ja auch echt vampirig aus. Und damit er reisen kann, mit einem Transportmittel der Menschen, der lebenden Menschen, muss er ja verkleidet werden, Felix. Und für mich war das so eins der größten Highlights dieser Folge. Heutzutage würde man es Umstyling nennen. Bei Germany's Next Topmodel immer eine der beliebtesten Folgen, das Umstyling. Weißt du, wenn irgendwer kriegt die Haare abgeschnitten und dann wird geweint und so. Und danach sehen die Leute aber besser aus oder zumindest ganz anders. Und auch das erlebt unser Rüdiger, unser kleiner Vampir.
Zögernd holte Anton noch die passende Trachtenjacke und den Tirolerhut hervor. Vielleicht sah Rüdiger damit weniger furchterregend aus.
Das gehört dazu, wenn du willst.
Oh ja, schön. Oh, wie steht mir die Jacke?
Du siehst aus wie ein Faschingsprinz.
Na und?
Oh, hattest du auch mal eine Lederhose an, Felix?
Ich kann mich irgendwie an das Gefühl erinnern, eine bayerische Lederhose mal angehabt zu haben, aber ich weiß den Anlass nicht mehr. Also irgendwie kommt es mir so vor.
Ah, CSD Darkroom.
Eine bayerische Lederhose, genau. Wieso hast du als Kind öfter Lederhosen tragen?
Ja, meine Großeltern haben immer Urlaub gemacht im selben Hotel in Bad Kastein und da haben sie mir mal eine Lederhose mitgebracht, so eine ganz originale mit so Hirschhornknöpfen und die war unfassbar so steif und rau, also wie so eine ganz kratzige Lederwindel. Heute tragen wir alles so Elastan und alles ist so ein bisschen gemütlich und passt sich dem Körper an. Das sind ja bei diesen alten Lederhosen ist es überhaupt nicht der Fall. Aber die gelten halt eben als so robust. Und ich weiß noch, dass ich geweint habe, als ich sie anhatte, weil es sich so unangenehm angefühlt hatte. Ich glaube, ich war so Mitte 20. Ich war noch ein kleines Kind und hatte dann das Glück, dass diese von den Großeltern so befeierte Lederhose, die auch teuer war dann scheinbar, dass ich da dann rausgewachsen bin und sie eigentlich nie getragen habe.
Aber hier auch interessant, man denkt, alle denken jetzt, gefällt ihm nicht, ne? Anton ist schon so ganz, ist es ganz peinlich jetzt, dass er nichts anderes dabei hat. Und dann gefällt Rüdiger die Lederhose so gut. Und das fand ich auch wieder super interessant, weil ja natürlich sein Mindset 200 Jahre alt ist, ne? Muss jetzt nichts damit zu tun haben, aber ich dachte sofort, ach krass, ja klar, der hat natürlich auch jetzt modisch ein ganz anderes Verständnis. Der lebt ja in der Gruft, also.
Ja, warum trägt er nicht immer einen Tirolerhut, wie man ja auch sieht, dass der zu dem Outfit gehört?
Tja.
Könnte sich ja dann auch für die späteren Folgen einverleiben.
Naja. Ja, ansonsten auch Highlight ist das Fliegen. Anton hat ja so eine Art Zugriff auf so einen Leihumhang. Also man braucht einen Umhang, um zu fliegen. Und er kann das dann halt eben auch. Und das ist ja schon auch so was Fantastisches. Das fand ich auch immer super. Das ist eine super Vorstellung, als Kind fliegen zu können. Oder ist das dir fremd, so als Wunsch?
Dieser Traum vom Fliegen, der ist, ne, ist ja tatsächlich so ein Traum auch. Also ich träume das öfters auch, aber dann träumt man ja auch oft vom Abstürzen oder zumindest ich. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde wirklich natürlich gerne fliegen können und unter Wasser atmen. Das würde ziemlich viele meiner Probleme lösen, Felix. Und ich habe einige. Die könnten alle dadurch gelöst werden, dass ich fliegen kann und unter Wasser atmen. Ich sage nicht genau, was für Probleme ich habe, aber da wäre ich fein raus. Wie geht's dir damit?
Ich hatte als Kind ein Bilderbuch, an das ich tatsächlich öfter denken muss. Vielleicht das Einzige, an das ich wirklich oft denken muss. Ich habe es recherchiert neulich, deswegen weiß ich, sonst hätte ich das auch nicht mehr gewusst, wie das heißt. Das ist so ein Klassiker. Das heißt Bills Ballonfahrt. Von Rainer Zimnick. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Deutscher ist oder irgendein Amerikaner, der deutsch heißt. Auf jeden Fall ist das ein Kind und der wünscht sich, ich weiß die Geschichte nicht mehr ganz genau. Ich meine, er wünscht sich zum Geburtstag ganz viele Ballons, also mit Helium gefüllt und macht die abends an sein Bett und dann fliegt er durchs Bett, also durchs Fenster fliegt er raus und fliegt dann so um die Welt. Und du siehst dann immer auf so einer Doppelseite dann so ein Panorama und oben so ganz klein siehst du das Bett mit den Ballons dran. Und das fand ich immer faszinierend. Und wenn ich manchmal nachts nicht einschlafen kann, manchmal stelle ich mir vor, dass das Bett fliegen würde. Mache ich immer noch. Das ist total wild eigentlich, ne? Dass man sich so eine kindliche Vorstellung dann so aufhebt und die dann immer neu bedient. Aber ich denke da tatsächlich öfter noch dran, wenn ich im Bett liege.
Ach toll, das ist romantisch. Ich stelle mir dich oft vor, wie du im Bett liegst.
Ja.
Und ich an dein Fenster klopfe, an deine Scheibe, den Rollladen aufstemme.
Und du schaust von gegenüber einfach mit deinem Fernrohr runter.
Ja, und sehe deine Gedanken kreisen, ja. Ist das nicht dieser Pixar-Film Oben? Ist das nicht auch was, wo irgendjemand mit so ganz vielen Ballons da um die
das kann sein, dass das davon inspiriert ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch eine naheliegende Idee, aber so, ich glaube, Fliegen ist ja wirklich. Ich würde gerne mit jemandem reden, der sozusagen vor der Erfindung des Flugzeugs oder so gelebt hat oder vor Erfindung des Ballons, also wo das noch nicht ging. Verstehst du? Jetzt ist ja so, ja, ich kann jetzt nicht fliegen im Sinne von, ich kann jetzt mit meinen Armen schlagen und dann fliege ich. Das ist schon nochmal geiler. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man heutzutage fliegen kann. Jetpack, was weiß ich. Und das muss noch irrer gewesen sein, die Vorstellung, als wirklich absehbar war. Es wird nicht passieren. So, ne?
Antike, ja, schade. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja schon so alt, bei der Olympiade 1984 muss das gewesen sein in Los Angeles. Da gab es ja auch den Typen, der mit so einem Jetpack dann da reingeflogen ist.
Ja.
Da hatte so ein bisschen was von Colt Sievers und einfach, und da habe ich natürlich jetzt so im Nachhinein würde ich schon denken, dass man dann denkt, ach, das wird dann bestimmt irgendwann in Serie gehen, wie ja so vieles in Serie gegangen ist, aber von dem Jetpack höre ich nicht mehr so viel. Die gibt ja auch die Band, We Were Promised Jetpacks.
Ja, gute Band. Also natürlich gibt es das faktisch, das kannst du schon kaufen, aber es ging immer darum, kriegt man die kleiner, kriegt man die günstiger, weil ich glaube, du brauchst ganz viel Treibstoff und kriegt man das irgendwie effizienter, dass es quasi so für den Normalbürger so ein Ding wird, ne? Und das geht, glaube ich, nicht. Irgendwann kam ja dann dieses, da weiß ich nicht, wie es heißt, dieses Teil, wo du über Wasser mitschweben kannst, was mit so einem Schlauch
genau,
dran.
Genau, ja, ja.
Ne? Sieht ja ähnlich aus so ein bisschen, aber so das Jetpack für jedermann, das ist so ein bisschen wie das Flugtaxi von Markus Söder. Bin mir nicht sicher, wie schnell es geht.
Ja, ja, und diese ganzen geilen Utopien sind ja jetzt auch von den Arschlöchern gekapert. Denk mal, Weltraumflüge, wo man jetzt auch denkt, so okay, bevor es vernünftige Weltraumflüge und Star Trek gibt, dann fahren die Millionäre, Milliardäre sich da gegenseitig über die Füße. Okay, der Weltraum ist schon mal off-limits für uns Normalsterbliche.
Ja, das finde ich jetzt nicht wieder schade.
Ach ja, du hasst ja den Weltraum so sehr. Ich mache wieder demnächst Flash Gordon und Perry Roden, um dich mal herauszufordern. Komm mal aus deinem Schneckenhaus Erde, Felix.
Naja. Ansonsten würde ich gern mal über die Sprecher noch mal kurz reden. Wir haben es ja schon so ein bisschen. Hans Petsch würde ich einfach gern noch mal kurz, wir haben bestimmt auch noch schon eine Szene mit ihm gehabt, aber einfach noch mal kurz hier das schnarrende Timbre. Ne? Ich hatte hier aufgeschrieben als Claim, Hans Petsch, die knarrende Tür zu unserer Seele. Also so würde ich jetzt, falls jemand eine Biografie braucht und den Titel, können wir drüber reden. Finde ich, egal was er macht, und das ist jetzt ja auch eher trivial, was er hier liest, aber es ist schon wieder mal toll.
Aber da sah er, dass der kleine Laden gegenüber dem Fahrkartenschalter erleuchtet war. Ein Mann saß hinter der geöffneten Scheibe.
Könnte man bestimmt in der KI simulieren, aber sich so eine Stimme sozusagen auszudenken, halte ich für unmöglich. Da ist irgendwie so viel drin, man hört so viel Obertöne nicht, aber es ist so breit, dieses Klangspektrum dieser Stimme, finde ich immer wieder crazy.
Ja, da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen, so gern ich das ja immer mal tue hier in diesem Podcast. Aber bei Hans-Petsch, da bin ich auf Linie, Felix. Kannst dich auf mich verlassen.
Sehr gut. Ansonsten die Figur, über die wir hier noch nicht gesprochen haben, inhaltlich, das ist das, was auf dem Klappentext erwähnt war, das ist diese Mitreisende im Zug, da wird es so ein bisschen brenzlig. Da würde ich auch gerne nochmal eine Szene zeigen, und geübte HörerInnen kennen diese Stimme sicherlich auch. Wir hören es mal eben. Frau Giftig heißt sie.
Ich muss die Brille bei meiner Tochter liegen gelassen haben. Zum Glück habe ich zu Hause eine Ersatzbrille.
Das ist Ursula Vogel, die hier auftaucht. Eine Stimme, die man durchaus aus dem Europa-Universum beispielsweise kennen kann. Nämlich bei TKKG hat sie mitgesprochen, vereinzelt bei 3 Fragezeichen auch mindestens 3-mal. Unter anderem ist sie, da läuft mir schon kalt den Rücken runter vor Angst, eine Stimme in dem magischen Kreis. Madeleine Bainbridge spricht sie da nämlich. Du erinnerst dich, die Folge von den 3 Fragezeichen, die wir nicht verstanden haben und 100 € ausgelobt haben für jeden, der sie uns erklären kann. Haben sich auch Leute gemeldet, aber dann war ich zu geizig. Dachte ich, nö, so wichtig ist es vielleicht auch nicht, das zu wissen.
Ja, wir sollten mal irgendwann den magischen Kreis durchgehen, oh Gott, bei uns.
Ja,
ja, ich kenne Ursula Vogel noch als Frau Theobald bei Hanni und Nanni. Hat sie auch nicht immer gesprochen, aber doch auch mal eine Zeit lang. Hanni und Nanni, Felix, um dich zu triggern, weißt du, wer es geschrieben hat? Enid Blyton.
Das wusste ich überhaupt nicht.
Ja. Nein, nur ein Spaß für alle, die jetzt neu reingeschaltet haben, gerade eben. Der Felix ist der große Enid Blyton-Experte und hat uns nicht nur einmal die Werke von ihr hier kredenzt.
Aber Hanni und Nanni, worüber wir auch schon gesprochen haben, nämlich ganz früh im Podcast, das kam von dir damals, das weiß ich noch.
Da wusste ich nicht, was für ein Fluch dahinter steckt, hinter dieser Vielschreiberin, und der sich durch dich erfüllt.
Worüber wir unbedingt noch reden müssen, das ist auch wieder so eine Generationenfrage. Ich habe ja schon gesagt, es gibt einen kleinen Vampir-Kinofilm, es gibt mehrere Serien, aber wer so wahnsinnig alt ist wie wir, der ist mit der Originalserie aufgewachsen. Ende der 80er kam die, glaube ich, dann im Fernsehen. Das ist eine deutsch-kanadische Koproduktion und eine ziemliche Freakshow, oder wie würdest du das sagen?
Deutsch-kanadische Co-Produktion, was ist das denn für eine Geschichte überhaupt, oder? Ja, ich habe es auch gesehen und kann es immer noch nicht fassen, dass das ja auch alles synchronisiert ist. Weil ich meine, wie wenig Glaube hat denn Deutschland an seine Filmförderung, dass man nicht mal Angela Sommer-Bodenburg verfilmen konnte? Da mussten wir nach Kanada reisen. Also ich finde, die Serie ist wirklich vogelwild. Also es ist so so ein bisschen so Theaterkulisse, ganz viel Tür auf, Tür zu. Also für mich erinnert es ein bisschen so an eine Mock-up-Lindenstraße. Also ich finde es nicht so geil, wie ich es in Erinnerung habe, aber es löst viel in mir aus.
Ja, aber ich kann dir sagen, woran das liegt. Zu teuer. Also es sieht überhaupt nicht so aus. Also guckt es euch an, es ist komplett auf YouTube. Es ist, glaube ich, ein Clip, der 7 Stunden geht. Das sind alle Folgen, auch in guter Qualität. Es gibt mehrere, müsst ihr mal ein bisschen suchen. Es sieht überhaupt nicht so aus, aber das war abartig teuer für damalige Verhältnisse. Ich las irgendwas von 27 Millionen Mark oder so. Das ging überhaupt nicht, das hier selber zu machen. Ich weiß nicht, wo das Geld reingeflossen ist, weil irgendwie der Zeitgeist hat ein bisschen dran genagt. Aber ich finde es faszinierend. Und ich kann dir sagen, du hast dich sicherlich auch gewundert, da ist ja die ganze Zeit so eine Art milchiger visueller Effekt drüber.
Mhm.
Ist dir sicherlich aufgefallen. Und ich habe einen Kollegen, der sich sehr mit sowas auskennt. Der sitzt mir gegenüber, habe ich vielleicht schon mal erzählt, Heiko.
Mhm.
Also ein Grafiker, der hat so einen riesigen, teuren Apple-Computer. Den sehe ich immer von hinten, weißt du? Also ich sehe sein Gesicht nie. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Ich höre nur seine Stimme manchmal hinter diesem Computer. Ich sitze gegenüber und dann habe ich neulich dann mal, weil ich wusste, ich mache das hier, habe ich gesagt, sag mal, Heiko, kennst du eigentlich die TV-Serie, die klassische vom kleinen Vampir? Ja, natürlich. Also so in etwa redet der. Und dann habe ich gefragt, sag mal, du hast doch Ahnung, was ist denn das für ein visueller Effekt, den die da draufgelegt haben, der so peinlich aussieht heute? Und er sagt nur ein Wort, Fettlinse. Und ich so, was? Fettlinse? Und er so, ja, der Porno, also so ne Sexfilmchen, Sexklamotten-Effekt, der so ein bisschen so Romantik oder sowas Entrücktes darstellen soll. Und da hat man früher, ich weiß nicht, ob sie das hier so noch so gemacht haben, aber ganz einfach konntest du den tatsächlich erzielen, indem du irgendwie ein Kilo Butter oder so oder vielleicht auch weniger vorne so drauf geschmiert hast auf die Kamera. Und dann gab das so was Schemenhaftes dadurch.
Bei den Simpsons ist das mal irgendwie so ein Gag, dass irgendwie Homer Butter auf seine Kamera schmiert und so. Und ich dachte so, was soll das? Ist das irgendwie, is it a thing? Aber okay, ja, das macht total Sinn.
Ja. Kurzer Hinweis noch, das wollte ich gerne mal dalassen, weil Heiko ist auch treuer Hörer dieses Podcasts. Der spricht mich dann immer so ganz dezent darauf an, da merke ich dann immer, dass er es hört. Möchte ich gerne darauf hinweisen, Heiko ist ein begnadeter Grafiker und Sammler von Figuren, so Actionfiguren, ne, Star Wars, Herr der Ringe und so weiter. Und haltet euch fest, der macht die sich selber in einem bestimmten Maßstab. Also der hat entdeckt, was für Figuren nicht auf den Markt gebracht werden und ist dann immer wütend, glaube ich, erstmal sehr lange. Und dann sagt er, ich mach's selber. Also der baut quasi aus anderen Actionfiguren, nimmt der Teile und wenn ihm was fehlt, dann designt er Köpfe und sowas am 3D-mäßig am Computer und druckt die dann aus und bemalt die selber und stellt die dann auch online so ein bisschen aus, damit alle dazugucken können. Wenn es euch interessiert, The Little Toy Collector heißt er bei Instagram. Guckt es euch mal an, faszinierend.
Dieser Heiko, der hat aber nicht mich in der Beliebtheit bei dir schon abgelöst. Du sprichst mit so einer Begeisterung und hast scheinbar auch seine Webadresse auswendig gelernt hier für diesen Vortrag. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin so ein bisschen neidisch. Ja, naja. Also ich möchte noch ergänzen zu der Serie, dass Lumpy da eine etwas größere Rolle hat. Der ist so der Punk in der Geschichte, hat dann auch eine Band. Und der Titelsong dieser TV-Serie ist irgendwie ziemlich cool, so Vampires und so. Und ich dachte so, interessant, haben die da David Bowie lizenziert? Was soll denn das für ein Song sein? Aber der scheint von dem Schauspieler selber, Jim Davis oder so heißt der, gewesen zu sein und nicht schlecht. Also alleine für den Song wurde schon ein bisschen Geld in die Hand genommen oder zumindest Kompetenz. Der Rest ist dann immer nur so, jemand kommt, du musst die wieder unterm Bett verstecken und nächste Szene, du musst die wieder unterm Bett verstecken, jemand anderes kommt. da ist viel zu tun. Und natürlich dein geliebter Geiermeier Gerd Fröbe haben sie sich geleistet.
Ja. Ich denke, 26 Millionen für Gerd Fröbe, 1 Million für den Song und Rest war halt und sowas, was man so auf dem Sperrmüll gefunden hat.
Ich denke, das beschreibt die Serie sehr gut. Viel Spaß, wenn ihr sie euch nochmal auf YouTube anguckt. Ich habe es tatsächlich jetzt auch im Vorfeld gemacht, natürlich nicht in Gänze, aber so als Memory Lane war dann doch schon erstaunt.
Ich finde ja, Lumpy sieht in der Fernsehserie ein bisschen aus wie der frühe Nick Cave, ne? So diese langen Haare so ein bisschen. Generell, ja.
Ja, er ist auch blond da. Also mich hat er noch an Kiefer Sutherland erinnert in Lost Boys. Das ist ja auch eine ganz tolle Vampirgeschichte. Und gerade deshalb habe ich dann auch Lumpy hier bei uns seine Stimme so übel genommen, weil er halt einfach nicht so ein geiler Vampir ist, sondern einfach nur ein schriller Spinner.
Fazit. Ich habe ein bisschen, ist schon wahr, ich habe ein bisschen die falsche Folge ausgesucht. Man muss eigentlich weiterhören direkt, aber das kostet auch nur 40 Minuten unserer Zeit. Aber ich mache einfach eine Zusatzfolge in ein paar Monaten. Vielleicht Special Interest so, ne? Sonderfolge. hinter der Paywall. Oh. Sowas, keine Ahnung, mal gucken. Ich muss sagen, ich habe die Geschichte nicht mehr präsent gehabt tatsächlich. Die Cover total und die Geschichte, da war ich dann doch überrascht teilweise, auch jetzt von der Folge, weil das Buch habe ich bestimmt zweimal gelesen oder so. Da konnte ich mich eigentlich an vieles gar nicht mehr erinnern so richtig. Aber fand es ganz nett eigentlich.
Ja, also ich war am Anfang nicht zufrieden mit allem Möglichen, also mit der Stimme von Anton und auch mit dieser Sarghüpfen-Party und diesen schlechteren Stimmen der Geschwister. Und dann wird's ja so ein Road-Movie, wenn es da nach Klein-Oldenbüttel geht. Und dann fängt sich die Story und dann macht es tatsächlich auch Spaß, wenn man so die Defizite einfach hinnimmt, dass die Stimmen nicht so 100% das auslösen können, was da eigentlich angelegt ist, meinetwegen. Also besser als diese Peter-Lustig-Folge, wo die Stimme von Rüdiger so reinscheißt. Also.
Dann sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen.
Ah, ein Glück.
Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Oder fällt dir noch was ein?
Ja, Felix, ich mach mal hier das Meeting beenden bei Zoom und wir sprechen und ja. Oder war noch was? Nee, nicht, dass du jetzt irgendwas vergessen hast.
Ach so, ich hätte noch ein Quiz für dich, aber das willst du ja bestimmt nicht. Macht dir ja meistens keinen Spaß.
Ach, Quiz, na ja, also, weil du es bist, wieso machen wir denn noch ein Quiz? Das ist doch ein Podcast, gehören da auch Quizze dazu?
Wir machen immer ein Quiz, ja.
Aha,
wie und, geht das? Da geht's vor allem darum, wer besser ist. Insgesamt. Also es ist ein Symbol eigentlich, ne? Man denkt, es ist nur eine Frage. Als Mensch, ja. Es geht um die Wertung. Und ich komme dir ein bisschen entgegen. Ich komme nach unten komme ich dir entgegen, ne? Weil ich habe zuletzt ja häufiger auch mal recht gehabt und ich weiß ja, wie wichtig dir das ist. Ich habe tatsächlich eine Frage, ich finde die schön, die ist auch gut gebaut, die löst sich nämlich mit einem O-Ton auf, den ich nachher einspielen werde. Das finde ich immer besonders schön, weil als Podcaster natürlich auch so ein bisschen reizvoll von der Form her. Aber es kann einfach sein, dass du direkt sagst, weiß ich. Und dann hast du halt mal Glück gehabt. So, vielleicht weißt du es auch nicht und es ist spannend für dich, die Frage. Soll ich sie vorlesen?
Felix, also ich will nichts mehr als jetzt die Geschichte hören, die du als Frage für mich hast.
Auch du hast dich in diesem Hörspiel sicherlich wieder verliebt in die ätherische, leicht wahnsinnige Stimme der bahnreisenden Frau Giftig, gesprochen von Ursula Vogel. Sie spricht auch Agatha Egoem in die drei Fragezeichen und der verschwundene Schatz. In welcher Form erklingt dort ihre Stimme zum allerersten Mal? Ist die Figur über Sprechfunk zu hören? Erklingt die Stimme aus einem Vogelhaus? Ist sie aus einem Zierzwerg vernehmbar? Oder ertönt sie beim Öffnen einer Spieluhr?
Aha.
Hast du die Frage verstanden? So inhaltlich?
Wie kann denn das gehen teilweise?
Ha! Also daraus schlussfolgere ich schon, der verschwundene Schatz ist nicht so, hast du nicht so super präsent oder kennst du
nein,
gar nicht? Oder? Oh,
nein.
Das tut mir leid.
Oh, das tut mir auch leid.
Ja. Genau, die treffen diese Frau, also die ist ja auch real, ist eine reale Figur und reden auch ganz normal mit ihr, aber das erste Mal in diesem Hörspiel ertönt sie eben auf eine ganz besondere Art und Weise. A, über Sprechfunk. B, kommt die Stimme aus einem Vogelhaus, C, aus einem Zierzwerg oder kommt die Stimme beim Öffnen einer Spieluhr?
Das klingt ja wirklich ganz schön. Also Sprechfunk wäre ja ein bisschen banal, also es müsste ja schon etwas spezieller sein. Also dann würde ich sagen...
Also du kennst die gar nicht. Du weißt auch nicht, was die Handlung grob ist von der Folge und die
ja,
Figur.
Ja, doch, ich habe irgendwas vor Augen, aber ich kann das nicht so gut abgrenzen. Ich bin ja nicht der Drei-Fragezeichen-Experte. Ich hänge nur an den Lippen von Sascha Dräger und Stefan Wolf, also TKKG. Sag nochmal, was hier...
Sprechfunk, Vogelhaus, Zierzwerg, ja. Spieluhr.
Ja, also dann würde ich sagen, es müsste Zierzwerg sein, weil wenn es das nicht wäre, wenn du dir das ausgedacht hättest, dann müsstest du doch Gartenzwerg dir ausdenken. Also da würde, das ist ja viel naheliegender. Zierzwerg ist halt so speziell. Und deshalb denke ich, warum bringt man ein ganz seltsames Wort ein, außer es hat einen Grund, und zwar, dass es die Quelle vorgibt. Oder hast du mich jetzt nur aufs Kreuz gelegt und hast Gartenzwerg zum Zierzwerg gemacht? Ich höre.
Der Linus sagt Zierzwerg, Antwort C. Wir hören mal rein in die Stelle.
Das hört sich so an, als glaubte Miss Eggman wirklich an Gnome. Du kannst am besten pfeifen, Peter, also pfeife.
Warum muss alles immer so schwer sein? Gut so?
Ausgezeichnet, Peter.
Ja, bitte? Wer ist da?
Die Stimme kommt aus dem Vogelhäuschen dort.
Leider falsch.
Oh Mann.
Da dachte er wegen des Zierzwergs, dass das ein Wort sei, das ich mir nicht ausdenken könnte.
Genau.
Also was sagt das jetzt aus?
Dir ist das Wort Gartenzwerg einfach nie eingefallen und ich bin deshalb auf die falsche Fährte gerutscht. Aber gut, Felix, Ehre wem Ehre gebührt. Ich habe gut kombiniert.
ist ganz anders. Ich ging davon aus, dass man das Wort Gartenzwerg im Amerikanischen gar nicht benutzt und dass du dann sagst, Gartenzwerg, das gibt's da gar nicht. Du meinst wahrscheinlich Zierzwerg, weil das ist ja, würde ich mal sagen, der Oberbegriff dafür. Naja, Zwerg hätte es ja auch sein können.
Der Oberbegriff von Gartenzwerg ist Zierzwerg, irre.
Ja, hätte ich jetzt
wieder
gesagt.
Wieder was gelernt.
Hätte ich jetzt gesagt, dass das quasi die Oberkategorie ist. Ein Zwerg, den man kann man sich auch ins Haus stellen. Also es hätte ja auch gepasst, denn es geht ja um Gnome, Elfen und Zwerge bei dieser Frau. Die glaubt ja an sowas. Naja, tut mir leid, aber ich hoffe, du kommst drüber weg. Unter anderem ja vielleicht dadurch, indem du mir nächstes Mal ein ganz, ganz fieses Quiz stellst, das ich nicht beantworten kann.
Bei Multiple Choice ist das Quiz nur 75% schwer. Also im Endeffekt kannst du ja zur Not raten. Mhm. Wenn du es sagen müsstest, dann gibt es sicherlich Quizze, die zu schwer sind. Aber bei Multiple Choice hat jeder noch eine Chance. Und wenn es nur über Fortuna ist.
Alles klar. Kannst du denn schon sagen, was beim nächsten Mal eine Rolle spielen könnte?
Ja, ich gebe einen kleinen Hinweis auf das nächste Hörspiel, das wir durchnehmen werden. Und der Hinweis lautet, es war alles doch nur ein Traum.
Ich bin gespannt. Danke, dass ihr zugehört habt hier beim kleinen Vampir und dem Linus und dem Felix. Einen schönen Tag von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Aus Name
der Rose.